Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Papa, wie lange geht das mit diesem Virus noch?
Na, wenn's nach mir ginge, dann höchstens bis nächsten Mittwoch.
Ich würde so gern zum Training. Ich möchte Freunde sehen.
Glaub mir, ich hätte auch Bock, mal wieder ein Konzert zu sehen. Lass uns positiv bleiben, Hoffnung und Liebe streuen. Vielleicht kann dann die Sonne sogar für die Haters scheinen.
Lasst uns zusammenhalten, egal ob groß, ob klein.
So ab ins Bett, denn jetzt zieh ich mir fest und flauschig rein.
Na, 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 na.
Hello everybody. Hey, hello. Es ist Sonntag, es ist Zeit für Fest und Flauschig und hier sind wir wieder. Gut gelaunt und Jan sogar gut geschniegelt. Du siehst frisch aus. Kommst du gerade aus der Maske? Hast du heute eine Aufzeichnung
gehabt? Nein, ich habe doch mein Arschlochringlicht jetzt immer hier in unserer Videokonferenz, wo man immer so ein bisschen besser aussieht als der Otto Normalbürger. Herzlich willkommen bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Es ist der letzte Tag im Januar, es ist der 31. Januar schon wieder. Das Jahr geht schon, guck mal, wir haben schon ein Zwölftel rum.
Wir haben es schon wieder geschafft. Dieses Jahr beginnt ganz, ganz eigentümlich, muss man sagen. Ich habe gestern mit vielen Leuten telefoniert. Und weißt du, was das Absurde ist? Hm. Entweder es geht Leuten richtig gut, die sagen, ich komme gut durch diese Zeit, es ist gerade gar nicht viel los für mich, ich arbeite, ich habe meine Sachen. Oder es geht Leuten richtig scheiße und ich bin irgendwo dazwischen. Jeden Tag ein wechselhaftes Gefühl. Und die Leute, denen es gut geht, die trauen sich das momentan gar nicht zu sagen, weil sie wissen, vielen geht es nicht so gut. Ich glaube, dir geht es auch ganz gut, oder?
Mir geht es auch ganz gut. Und ich habe festgestellt, es gibt so zwei Arten von Menschen. Es gibt die Leute, die sich einfach in dieses merkwürdige Schicksal fügen, was wir gerade alle teilen, die das irgendwie hinbekommen, das zu akzeptieren und die sich sagen, ach, ich kann sowieso nichts ändern. Und es gibt Leute, die das zwar auch wissen, aber die es gerne ändern würden und es aber nicht können, weil es eben so ist, wie es ist. Und das frisst sich in unterschiedlichen Ausprägungen dann manchmal bei einigen Leuten echt in die Laune rein. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich komme aus einer Familie, wo man tendenziell immer zufrieden ist, wenn man morgens einfach einigermaßen gesund aufwacht.
Wenn man wach wird und keine Schmerzen hat.
Ja, ja. Alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Solange keiner Corona hat bei uns, ist das einigermaßen okay. Und solange auch, also Corona ist das eine, und solange anderweitig ernsthaft krank wird, ist erstmal das, die Basics sind dann schon erledigt. Und solange, ich mache Reste.
Es ist trotzdem natürlich für viele Leute gerade eine verdammt schwierige Zeit, vor allem für Kinder. Das muss man alles gar nicht kleinreden und so. Man kann glücklich sein, wenn man gut durch diese Zeit kommt. Und außerdem finde ich, ist es eine Veranlagungssache. Wenn du ein geselliger Typ bist, der gerne mal in die Kneipe geht, der gerne mal mit seinen Kumpels oder mit seinen Freundinnen oder auch wie auch immer draußen ist und irgendwas erleben will.
Ja, das braucht, unter Leuten zu sein, mit Leuten kommunizieren.
Und wenn du so misanthropisch veranlagt bist, dann ist das vielleicht alles ein bisschen leichter für dich.
Das habe ich mir auch schon im privaten und im weiteren privaten Kreis öfter schon anhören müssen. Ja, du hast ja eh keine Probleme. Dein Leben geht einfach ganz normal.
Du hast ja eh keine Freunde, Jan Böhmermann, genau.
Ja,
aber trotzdem
ist das da was dran, das stimmt doch schon.
Also eine Zeit lang war das für mich auch alles okay. Jetzt gerade, wo ich heute zum vierten oder zum dritten oder vierten Mal meine Tour verlegen musste und das ankündigen musste, frustriert mich das schon. Da merke ich auf einmal, ich habe zwar so eine norddeutsche zurückgezogene Haltung und kann das auch lange durchziehen, aber jetzt mal wieder unter coolen Leuten und dann irgendwie ein Konzert spielen, danach irgendwie beim Merchstand noch mit Leuten dummes Zeug reden und noch mit ein paar Leuten in eine Kneipe gehen, würde ich schon auch gut finden. Ich habe das beides in mir und deswegen kann ich beide Seiten auch gut verstehen. Ich kann die Leute verstehen, die momentan wirklich eine Scheißzeit haben, weil sie um ihre Existenz bangen, weil sie gerade merken, sie verdienen kein Geld oder es ist keine Besserung in Aussicht, obwohl Besserung in Aussicht ist. Aber es zieht sich alles so lang. Und ich kann auch genauso gut Leute verstehen, die sagen, ja, ich ziehe mich zurück, ich brauche sowieso nicht so viele Menschen. Ich habe das beides so ein bisschen in mir.
Ein kleines bisschen finde ich das, dass man schon anerkennen muss, was Eltern gerade leisten. Also das ist tatsächlich eine Geschichte. Man darf zur Arbeit gehen, da sollen dann zwar Regeln eingehalten werden, damit die Pandemie sich nicht ausbreitet im Großraumbüro, aber so richtig Verbindlichkeiten gibt's da eigentlich nicht. Aber im privaten Bereich wird alles eingeschränkt, die Kinder sind zu Hause, es ist Homeschooling angesagt für viele Leute, Homeschooling und Homeoffice. Wenn man irgendwie in einer Festanstellung ist, wo der Chef nicht verständnisvoll ist, dann weiß ich gar nicht, wie man das hinbekommen soll. Dieser Satz, dass man am Wochenende laut in der Familie sagt, so Kinder, jetzt fahre ich mit euch in den Wald, der so halb klingt wie, jetzt machen wir einen Ausflug, aber auch so ein bisschen wie so eine Geschichte, wo dann Familiendrama.
Wir fahren, so Kinder, jetzt fahren wir alle im Wald.
Jetzt reicht's. Es ist wirklich für Eltern und für Familien gerade keine geile Zeit und leider ist das auch jetzt irgendwie bis zum 14. Februar mindestens noch so und ich kann das total nachvollziehen und weißt ja, du bist ja auch, wir beide sind da selbst von betroffen und haben auch viele Leute in unserem Umfeld, die das ähnlich sehen. Es ist wirklich gerade echt anstrengend und ich finde es vor allen Dingen belastend. Warum? Es wird erwartet, dass man tagsüber sich um die Kinder kümmert und dann abends noch irgendwie arbeitet.
Homeoffice.
Homeoffice abends macht. Also ich bin wirklich um 20 Uhr kann ich die Füße hochlegen. Da geht gar nichts mehr. Und da sind Blasen drunter, wo ich nirgendwo langgelaufen bin. Doch, ich laufe rum. Ich mache Reste essen. Ich koche jetzt. Es wird nicht mehr weggeschmissen zu Hause.
Es ist bei mir genauso. Wirklich. Es werden die Tupperdosen, die glühen hier richtig. Im Kühlschrank findet man immer noch eine Sache von vor 3-4 Tagen, die man sich warm machen kann. Ist bei mir ganz genauso. Bist du eigentlich ein Typ, wenn er richtig fertig ist, der so im Sessel oder auf dem Sofa vorm Fernseher einpennt?
Gehst
du vorher ins Bett?
Super, bist du so ein Typ? Ganz super selten. Also ich hasse das, auf dem Sofa einzuschlafen. Ich hasse es sowieso einzuschlafen, ohne mir die Zähne zu putzen. Weil dann wachst du auf und hast so einen Schmock im Mund. Und allein dafür ekel ich mich dann schon so sehr, dass ich einfach nicht einschlafe in solchen Situationen. Ich gehe ganz gerne ins Bett und schlafe dann auf meiner geilen Akupressurmatte jetzt seit 3 Wochen eigentlich ein, hauptsächlich.
Kann ich gut verstehen. Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Weder eng umschlungen, noch irgendwo auf dem Sofa. Ich brauche das Bett und das Gefühl, jetzt wird geschlafen. Vorher kriegt man mich nicht ins Bett. Es gibt ja Leute, die können unter der Dusche schlafen. Also die sind wirklich so müde. Auch ein Kumpel von mir, Rasmus Engler, der schläft, wo er will. Einfach, der schläft sofort ein. Das kann ich gar nicht.
Das hatte ich mit Kida Ramadan auch mal. Liebe Grüße, Kida Kode Ramadan, schöne Grüße, weiß ich hier von 4 Blocks und so, ein toller Schauspieler.
Kida, na klar.
Wir haben mal gedreht zusammen in Köln und dann ist er neben mir im Stuhl in der Maske eingeschlafen. Einfach wurde geschminkt und ist aber einfach eingeschlafen. Und zwar eine halbe Stunde. Einfach so. Wir haben gequatscht und dann gucke ich rechts rüber, ist er eingeschlafen. Und dann sagt er schon die Maske, ja, das macht er halt, spricht sich rum im Schauspielerbereich, dass Kida Ramadan, dass der einfach überall schlafen kann.
Finde ich auch beneidenswert fast ein bisschen. Man sich immer einen kleinen Nap abholen.
Es gab früher so Leute, schon als ich Abi gemacht habe oder in der meiner ganz jungen, als ich ein ganz junger Mensch war, da gab es immer Leute, von denen man gesagt hat, die können auf jeder Party auf einer Box einschlafen. Egal, der ist wieder eingeschlafen. Der schläft,
das ist sogar im noch Nachtbus geiler eingeschlafen. Als auf Befehl rülpsen. Erst kam auch, es gibt welche, die konnten auf Befehl rülpsen und dann gab es welche, die konnten einschlafen, wo sie wollten. Das ist dann immer nochmal, das ist so Jedi-Ritter-mäßig nochmal ein Level höher,
ja, oder, finde ich. Ey, und die Freundin von dem, die kann auf Kommando weinen. Das sind wieder die Fake-Tränen.
Genau, gab's auch noch. Ey, da kann auf Kommando weinen oder ähnliches. Stimmt, hast du vollkommen recht.
Wo das aber meistens so Kindheitstraumata waren, die abgerufen wurden auf Knopfdruck von irgendwelchen prügelnden Vätern oder Müttern oder irgendwelchen verlassenen Kindern.
Kann auf Kommando weinen, wenn ich den Gürtel von der Hose abmache.
Lass uns ganz kurz, weil ich hab's gerade gesagt, Reste essen. Lass uns ganz kurz mal in die Küche gehen, weil viele Leute von uns auch erwarten so ein paar kulinarische Highlights, so ein paar kulinarische Tipps für ihre Pandemieküche.
Aber viele sind doch gerade auf dem Stepper, wenn sie unsere Sendung
hören. Appetit schon mal quatschen lassen.
Ihr gleich durch seid beim Sport, dann holt ihr euch eine richtig geile Mahlzeit. Jan, was ist bei dir im Kühlschrank?
Im Kühlschrank ist einigermaßen Ebbe zurzeit. Ich muss mal wieder Großeinkauf machen. Ich mache jetzt nur noch alle 2 Wochen Großeinkauf. Ich habe früher gerne jede Woche gemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf Einkaufen, weil es ist immer so wahnsinnig voll und alle sind gereizt und diese komischen Plexiglaswände. Warum muss eigentlich im Supermarkt niemand an der Kasse eine Maske anziehen?
Habe ich auch schon gefragt. Genauso an der Tankstelle in Berlin habe ich noch nie jemanden gesehen, sondern nur mit dieser Plexiglasmaske.
Bringt nichts.
Dann stehen die den ganzen Tag da. Ich glaube, dass es irgendwie nicht richtig ist, aber ich bin auch zu schwach oder fühle mich nicht gerade berufen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das doch unlogisch eigentlich ist. Ja. Und was mir aber auch aufgefallen ist, neulich war ich mit einer Freundin im Wald, natürlich mit Abstand, nur draußen, und ich hatte meine FFP2-Maske auf und habe gemerkt, ich habe tierischen Mundgeruch gehabt. Ja. Das merkst du auf einmal durch diese Maske, wenn du irgendwie...
Ja, und ich habe auch das
Gefühl... War mir sonst nie klar, dass ich das haben könnte. Echt nicht. Hätte ich nie gedacht. Alle, aber ich nicht. Wirklich.
Ausgerechnet mich hat's getroffen. Mundgeruch.
Kommt aber auf welchem Alter? Mit 47, da fängt der Körper langsam von innen an zu verwesen. Und dann kriegst du diese, ich komme jetzt in die Jahre, Leute da draußen, die nächste Tour, ne, für alle Ladies und so, die letzten guten 10 Meter Jahre.
10 Meter zwischen 50, Bühne und Publikum. 50,
richtig, genau, für alle, egal Mann, Frau oder wir, also das sind die letzten Jahre, um nochmal mit mir irgendwie eine gute Zeit zu haben, weil bald vermoder ich glaube, es ist wirklich so, ab 50 riecht der Mann, wahrscheinlich sogar schon ab 40 und ich will es nicht wahrhaben.
Ab 50 riecht der Mann, das könnte aber auch für so ein
alten Herrn... Das neue Olli Schulz Buch, ab 50 riecht der Mann, Tipps für Körperhygiene mit Olli Schulz.
Genau. Ich habe übrigens, ach, pass auf, Haushalt und Kochen. Ich muss einmal kurz über das Reste essen.
Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Lass uns über die Reste reden.
Also heute
Reste
ist gerade
essen, bei dir im Kühlschrank.
Ich hatte noch Champignons, ich hatte noch eine halbe angebrochene Packung Bio-Rinderhack von gestern. Das muss ja weg. Oh, ich muss kurz niesen, warte mal.
Gesundheit.
Bio-Hack und dann hatte ich noch Lauch. Natürlich, wie sich das gehört für einen Lauch, habe ich Lauch im Kühlschrank. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Ich hatte aber keinen Schmelzkäse und mir den Klassiker der 80er-Jahre-Küche.
Alles mit Käse überbacken. Eigentlich heißt, ey, da kann man nochmal ein neues Gericht draus machen, zum Beispiel so Nudeln. Heißt einfach mit Käse alles überbacken. Das ist das neue Gericht.
Nein, ich wollte eigentlich Lauch, Hack, Käse, Champignonsuppe machen, aber da braucht man Schmelzkäse für. Ich hatte aber noch Gouda Jung gerieben und habe ich einfach ein Kartoffelgratin gemacht, habe aber Hackfleisch, Lauch und Champignons mit runtergemischt, habe mir eine nette Mehlschwitze oder
Mehlschwitze.
Nein, nicht, das heißt nicht Mehlschwitze, sondern was man auch auf die Lasagne macht. Das hat so einen Namen. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe in den letzten zwei Tagen habe ich das
Mascarpone.
80 Mal gesagt. Ihr wisst, diese dicke Mehlsoße.
Ja. Bechamel.
Bechamel, ja, genau. Ein Bechamel, zwei Bechamel.
Genau.
Das habe ich gemacht mit ein bisschen Knoblauch drin und so, mega lecker geschmeckt. Und jetzt habe ich da oben echt so einen Auflauf. Das ist ein Essen, was man normalerweise in Betriebskantinen bekommt. Das kann ich jetzt auch herstellen. Als nächstes kommen diese Frikadellen, wo man nicht genau weiß, was das für ein Fleisch ist und warum das so eine komische Konsistenz hat. Frikadellen, die man privat niemals herstellen kann, die ich auf einmal auch kann. So Kantinenfrikadellen, wo ganz viel gebröseltes Brot
mit drin fünf ist. Sorten Fleisch drin, das
ja.
Hack.
Und die Ratte kommt auch noch mit rein. Naja, und noch ein Haushaltstipp, pass auf. Ich habe jetzt was Geiles gemacht und das ist wirklich ein Top-Tipp. Ich habe im Asiamarkt, ich bin regelmäßig in Asiamarkt, weil ich meine Ramen-Skills zurzeit verfeinere. Ich bin wirklich ramenmäßig, bin ich jetzt aufgestiegen. Das ist beim Ramen-Kochen ist das ja wie beim Judo oder beim Karate. Es gibt so verschiedene Gurte. Und ich habe jetzt den braunen Nudelgürtel.
Wo bist du? Braun, kurz vor schwarz.
Kurz vor schwarz, der ist geflochten aus braunen Ramen-Nudeln in so einer braunen Soße. Die mache ich mir um, wenn ich die Ramen-Sachen koche. Und dann bin ich immer im Asiamarkt. Und im Asiamarkt bekommt man das gute amerikanische Backpulver, Baking Soda. Kriegt man auch im KDW diese orangenen Packungen. Obszön viel, das ist quasi in Deutschland Natron. Und ich habe einen geilen Tipp und das ist vielleicht auch was für dich. Pass auf, mit Natron kann man in Amerika, meine Oma macht das auch, macht man alles, da kann man alles mitmachen. Das ist nämlich vor allen Dingen...
Deine amerikanische Oma oder was?
Nein, meine Oma nennt es schon früher Natron und in Amerika ist es Baking Soda, ist ungefähr das gleiche. Und das ist vor allem ein geruchsbindender Stoff. Ich habe zum Beispiel so einen stinkenden Abfluss, weil ich da mal eine Leiche runtergespült habe, klein gemacht mit einem Pürierstab und das modert da seit Jahren vor sich hin und das mufft komisch. Da habe ich das mal ausprobiert. Man kann mit Baking Soda und ein bisschen Küchenpapier einen Geruchsfilter machen, der auch für die Dusche geht. Da macht man einfach eine Lage Küchenpapier, streut da richtig dick Baking Soda drauf, macht dann noch eine Lage Küchenpapier drauf, ein bisschen feucht machen.
Also wenn der Abfluss verstopft ist, oder? Nein,
wenn der Abfluss stinkt zum Beispiel. Also wenn du aus der Dusche, wenn es stinkt. Oder wenn du Mundgeruch hast zum Beispiel.
Mhm. Einfach
Natron, eine ganz dicke Schicht eingeklemmt zwischen zwei Küchentüchern. Und jetzt kommt's. Das Bett, die Reinigung einer Matratze, auf der man so schläft, man verbringt ja so viel Zeit auf Matratzen, man reinigt Matratzen so gut wie nie, zwar mal Überzüge, aber so eine Matratze mal richtig reinigen, das geht mit Natron und zwar wie folgt. Man nimmt Baking Soda oder Natron und zwar richtig viel, richtig so 200 Gramm und dann träufelt man da ein bisschen ätherische Öle rein. Man kann auch esoterische Öle reinträufeln, wenn man Waldorfschüler ist. Oder Heilpraktiker.
Ätherische Öle in die Matratze oder
Nein, in dieses Backpulver und rührt das dann um. Also ich habe zum Beispiel jetzt orange Mandarine genommen und einfach so einen Teelöffel ätherisches Öl da rein auf 200 Gramm Baking Soda. Und dann rührt man das schön um und dann, jetzt kommt's, streust du das Backpulver mit den ätherischen Ölen auf deine Matratze, auf deine Matratze und lässt das 5 Stunden einweichen. Und ich schwöre dir, erstmal gehen diese ekligen Sifflecken da raus, diese Schweißränder und es riecht fantastisch. Das ist eine Matratze, die riecht wie im Hotel und zwar für mindestens, ich sag mal, 4-5 Tage.
4-5 Stunden.
4-5 Tage. Und das, du musst es also draufstreuen.
Muss es wieder raussaugen, ja, oder was?
Natürlich muss es wieder raussaugen. Aber das, dieses Backpulver.
Musst du?
Ja, natürlich muss es wieder raussaugen. Kannst du nicht auf Backpulver schlafen.
Weil wenn du dich reinlegst, bist du am nächsten Morgen ein Bagel oder sowas.
Genau. Dann gehst du bis zum nächsten Morgen auf wie ein Pfannkuchen.
Nee. Bist du so eine Laugenstange.
Und wenn du so Flecken hast zum Beispiel, kannst du ein bisschen mit Wasser draufsprühen und dann so einreiben, dann gibt es einen leichten Schaum oder vielleicht noch mit ein bisschen Essig dazu. Dann geht es wirklich ganz, und das riecht wirklich fantastisch durch dieses ätherische Öl. Habe ich jetzt gemacht. Unglaublich. The new me. Kennst du diese Hotelbetten? Wenn man sich da reinlegt,
ja, klar,
ist aber frisch. Ist aber schön. Was ist denn das? ich sag dir das, Backpulver.
Die arbeiten alle nur mit Natron. Leute, wenn ihr denkt, die kochen alle nur mit Natron. Das ist eine ganz einfache Sache. Eine Milchmädchenrechnung. Tatsächlich, klingt nach einem guten Tipp. Meine Matratze ist so durch, dass ich mir eigentlich immer ein neues Bett einmal im Jahr kaufe. Will ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Deswegen, guter Tipp. Klingt gar nicht schlecht.
Probier das mal aus. Und es ist vor allem bizarr, dass du ein Pulver streust auf eine Matratze, dann lässt es wirklich lange einweichen und massierst auch schön mit den Händen ein und dann saugst es wieder weg und dann du liegst da abends und denkst so, boah, Alter, geil. Pandemietrick, Backpulver. Und am allerbesten im Asialaden oder im KDW oder bei einem gut sortierten Supermarkt das amerikanische kaufen, weil das deutsche Natron in diesen kleinen grünen Tüten ist viel zu teuer. Mhm. Ist viel zu teuer.
Klingt gut. Jan, da fällt mir gleich ein, eins der schönsten, was wirklich seit der Kindheit eins der schönsten Lebensgefühle ist, was ich heute Abend wieder erleben werde. Ich habe mein Bett frisch bezogen vorhin und heute Abend dusche ich vorm Schlafen gehen. Mhm. Frisch geduscht ins frisch bezogene Bett. Ich finde, eins der besten Gefühle immer noch. Also
es gibt fast nichts
Schöneres. Und jetzt, wenn ich das noch optimiere mit Natron jetzt vielleicht und die Matratze voll sauber mache, das ist ja wie ein Newborn Child. Nee,
und wirklich misch da ein bisschen Öl rein, egal was. Ich habe auch so ein Latschenkieferöl und so ein Birkenöl und so.
Und ein bisschen Cayennepfeffer auch noch.
Das weiß ich nicht, kannst du mal ausprobieren. Man kann ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Also wie du gerne möchtest, dass deine Matratze riecht. Und das riecht wirklich ganz tiefgehend frisch, ganz toll. Ganz toll, es ist so einfach. Kleiner Haushaltstipp.
Kleine Lebenstipps hier bei Fest und Flauschig. Klingt wirklich gut. Vor allem, ich frage mich ja immer, wie man diese Matratze sauber machen kann. Deswegen Natron in so eine Tinktur raufträufeln, runtersaugen.
Es ist ein tolles Rezept. Leute, es gibt viele Dinge, die wir besprechen müssen in dieser Woche.
Genau, zum Beispiel das Sandwich Monte Cristo. Kennst du das eigentlich?
Ich dachte, wir wollen jetzt mal was hier, GameStop-Aktie oder was aktuelles.
Können wir gleich machen, ganz kurz, wo wir bei Essen sind, wo wir bei solchen Sachen sind. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Video auf YouTube gesehen von so einem Italiener, der auf Italienisch erklärt hat, wie man ein Original-Sandwich Monte Cristo macht. Also das ist drei Scheiben Toast, dazwischen Käse, Schinken, Käse, Schinken, Käse. Mhm. Dann wieder ein Toast, dann wieder Käse, Schinken, Käse, Schinken. Die Innenseiten mit Mayonnaise und mit Senf bestrichen.
Das Toast oder der eigenen Schenkel?
Der Toast, nicht Schenkel, Schinken. Und also jedenfalls, es ist eigentlich ein Käse-Schinken-Toast. Aber der Knaller ist, dann machst du ein oder zwei Eier, machst ein klein bisschen Milch rein, bisschen Pfeffer, bisschen Salz, bisschen Muskat, ziehst das Sandwich da durch und brätst es in der Pfanne. Innen wird das ist eine ganz andere Sache als der Sandwich-Maker. Hast du einen Sandwich-Maker zu Hause?
Ich habe so eine Bratplatte, wo man auch so Burger-Patties mitmachen kann. Das ist kein richtiger Sandwich-Maker. Ich weiß, in deinem Tourbus, da war ich wirklich neidisch, dass du...
Und ich rede eigentlich von einem Kontaktgrill. Unser Sandwich-Maker ist nicht der, wo schon vorher diese Taschen vorgegeben sind, wo du deinen Toast reinmachst, also der Klassiker, sondern ein Kontaktgrill ist eine große Fläche.
Aber ich habe keinen guten
Und jetzt ist Next Level Sandwich Monte Cristo, wie der Italiener gesagt hat. Der hat das mit Liebe gemacht. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Aber wie der in seiner Pfanne, in seiner kleinen Küche dieses Sandwich gemacht hat, das ist Next Level. Habe ich mir gestern zwei von gemacht. Vor allem das Brot, Jan, wenn man das durchzieht durch Ei und Milch, das hat noch eine ganz andere Konsistenz. Und drin ist dieser warme Schinken und dieser warme Käse, der da so rausläuft, wenn du es in der Mitte durchschneidest. Googelt mal alle Sandwich Monte Cristo. Das ist mein kleiner Tipp. Es ist nochmal Next Level zum Sandwichmaker und auch nochmal Next Level zum Kontaktgrill. Und du brauchst nicht viele Sachen dafür. Du kannst es auch, wenn du keinen Schinken mehr isst, mit so einem schönen Räuchertofu machen. Ja, ist so.
Das hast du jetzt ausgedacht. Das sagst du nur, damit du keine Mails von Veganern bekommst.
Nein, ich rede hier oft davon, von guter Ernährung. Ich habe es mir mit Schinken gemacht, weil ab und zu habe ich einfach Bock auf einen Käseschinken. Ich habe auch nie gesagt, dass ich jetzt hier voll der Dogmatiker werde. Ich versuche mich zu bessern und weniger Fleisch zu essen. Und manchmal klappt es über 2-3 Wochen und manchmal esse ich dann wieder Fleisch. So ist das. Und vielleicht ist es irgendwann auch ganz vorbei.
Ja.
Ja, aber vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich will mich nicht geißeln, ich will mich nur bewusst ernähren. Und ich wollte ganz bewusst ein Sandwich Monte Cristo.
Sandwich Monte Cristo.
Hat er das immer gesagt, der Italiener.
Wir reden jetzt so viel über Essen. Es ist tatsächlich, es dreht sich wieder alles rund ums Thema Essen. Und meine Ramen-Skills, da haben viele Leute geschrieben, ich soll mal ein paar Ramen-Tipps geben. Ich glaube, das langweilt viele Leute, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was in so eine Ramenbrühe rein muss. Basis ist natürlich eine gute Suppe. Gute Brühe aus Knochen und aus Getier, was man halt so hat im Gefrierschrank. Aber das möchte ich jetzt heute in der Sendung noch nicht. Vielleicht machen wir ein Rahmen-Spezial eines Tages.
Können wir gerne machen. Wir machen kurz ein bisschen Musik, dann widmen wir uns den politischen Themen, Jan. Du musst mich mal ein bisschen irgendwie über
Hast du das GameStop mitbekommen mit der GameStop-Aktie?
Ich bin da zu wenig drin und würde gerne. wie viele Hörer übrigens in meinem Alter, die etwas gesetzteren Hörer, die auch diese Sendung noch hören, von dir eine Aufklärung kriegen, was genau da dieses schwerwiegende Ding ist, außer dass sie in die Börse gegangen sind. Es ist ein relativ klein, also lass uns danach drüber reden. Tolle, ich packe jetzt einfach mal eine tolle Band kurz mit auf unsere Fidi und Bumsi Playlist, und zwar The No Twist haben eine neue Platte gemacht. Nein. Und das ist eine besondere Band, Neon Golden, ich weiß nicht, 98 kam diese Platte raus.
Die ist eine deutsche Band. Ich habe sie mal in der Kölner Philharmonie gesehen, zusammen mit dem Andromeda Mega Express Orchester.
Hast du gesehen?
Ja, The No Twist. Ja, fantastisches Konzert.
Eine fantastische Band. Bringen alle paar Jahre eine Platte raus, entwickeln sich immer weiter. Die neue Platte habe ich gestern zum ersten Mal reingehört. Hier schneit es übrigens gerade in Berlin. Und es ist die richtige Musik, genau für dieses Wetter und diese dieses Gefühl. The No Twist, Exit Strategy to Myself, von der neuen Platte, die wieder echt eine Herausforderung ist und auf die ich mich ganz doll freue, die jetzt öfter zu hören. Den Song The No Twist, Exit Strategy to Myself packe ich mit auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Genau, und wir reden gleich über das, was passiert ist mit der GameStop-Aktie und einem Reddit-Forum und den Hedgefonds. Und das Tolle ist, ich habe nur ungefähr so 30% Wissen, das heißt, ich werde das ultra stark vereinfachen und dabei trotzdem die Hälfte falsch erzählen, werde aber ganz viele tolle Artikel euch verraten, wo man das alles noch ganz genau nachlesen kann, was da eigentlich diese Woche passiert ist. Es ist eine mittelgroße Revolution. Das ist einigermaßen unglaublich, was diese Woche an den Börsen passiert ist.
Eigentlich seit Anfang des Jahres. Da hole ich mir doch gleich mal ein Craftbier aus dem Kühlschrank hier an.
Oh, ich hole mir auch ein Bierchen. Dann saufen wir uns gleich schön ein. Und dann werde ich dir noch von meinem neuen Hobby erzählen. Ich habe nämlich ein neues Hobby.
Ist es ein interessantes Hobby?
Ja, es ist ein interessantes Hobby. Es ist nichts, hat nichts mit Kochen zu tun. Ich reaktiviere meine alten körperlichen Fähigkeiten wieder. Ich bin ja ein Handwerker, genau wie du. Und jetzt habe ich was für mich entdeckt, wo ich wirklich im Bekanntenkreis großen Respekt für einfahre, dass ich das mache.
Ja. Alles klar. Dann
und das bis gleich, gleich, ne?
Das lege ich gleich auf. Jan euch davon erzählt, wie er auf seinem. Nee, wollen wir. Bis gleich.
Gleich.
Ne? Willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Hier ist Fest und Flauschig.
Ja, genau.
Es ist der 31. Januar 2021. Ich habe, glaube ich, vorhin 2020 gesagt, oder vielleicht auch nicht.
Das ist unsere, egal.
Unsere
ist
Sendung egal. Am
momentan
Sonntag.
Ist das alles so nicht so wichtig mit dem Datum. Wir sind in einem Rausch, Jan. Es ist echt eine komische Zeit. Das muss ich nochmal kurz betonen. Ich fühle mich auch langsam so eingefärcht, aber ich bin jeden Tag in meiner Wohnung. Ich gehe nur mit dem Hund raus und das ist jetzt schon seit vielen Wochen so. Wie lange hält der Mensch das aus?
Ja, wie lange hält der Hund das aus?
Nee, der Hund darf ja raus.
Ja, aber der hat auch mal Bock, mal
was anderes. Keinem geht es so gut wie diesem Hund. Ganz ehrlich, der Hund, der ist gerade so gut drauf. Selbst wenn es heißt, das Virus ist nicht mehr zu stoppen und es gibt kein Medikament dagegen, wird der Hund immer noch fröhlich auf dich. Das ist das Schöne an diesen dummen Tieren. Die sind einfach immer gut drauf.
Ja, wenn du eines Tages verwesen in der Wohnung liegst, dann wird er noch lachend, wird er deine Beine abknabbern.
Genau, irgendwann knabbert er an mir rum und denkt, wie geil, jetzt kann ich den Typen auch noch fressen.
Ach Leute, Fest und Flauschig ist hier. Es gibt
ich habe ein Craftbier aufgemacht.
Jan. Ich habe hier ein schönes Kölsch aufgemacht. Es haben sich auch viele Leute nach unserer letzten Sonntagssendung, die man, muss man ehrlicherweise mal sagen, es war halt eine Sendung nach einer Sommerpause oder einer Winterpause vielmehr. Das sind immer nicht die allerbesten Sendungen, da müssen wir die Motoren so ein bisschen hochfahren. Es haben sich aber viele Leute gemeldet, die rund um den Braunkohletagebrau im Rheinland leben, rund um Köln und das auch schon mal entweder gesehen haben, die mir teilweise Insider-Informationen gesteckt haben über diese Terra Nova Aussichtsplattform und diese ganze Braunkohletagebaukultur in den Dörfern rund um Köln, wo das ja irgendwie echt ein Ding ist. Da ist man so einigermaßen stolz darauf, dass da die Erde weggebaggert wird. Und man erzählt sich dann 30 Jahre lang, eines Tages kommt der größte See von Nordrhein-Westfalen hin. Bis dahin, wir müssen nur noch 30 Jahre aushalten. Dann ist hier der größte See von Nordrhein-Westfalen. Der ist 180 Meter tief.
Ja, die das so ein bisschen witzig alles vielleicht nehmen.
Nee, nicht witzig, sondern
ganz,
so stolz.
Ganz viele verschiedene Nachrichten dazu bekommen. Viele, die verwundert waren, dass wir es jetzt ansprechen, aber es ist natürlich auch vom Jahr schon aktuelles Thema gewesen, das weiß ich. Dann auch Leute, die sagen, Deutschland ist einfach Hals über Kopf nach Fukushima irgendwie aus dem Atomvertrag ausgestiegen und es war noch nicht genug geplant, was es an alternativen Möglichkeiten gibt, Energie zu erschaffen. Ganz viele Leute haben sich zu diesem Thema gemeldet. Es ist auch wirklich schwierig und es ist auch wirklich eine beschissene Lage. Vor allem dieses Video, was du mir geschickt hast und auch gepostet hast, das hat mich nochmal richtig runtergezogen, wo du siehst, wie innerhalb von 3 Jahren einfach mal so eine Kleinstadt beziehungsweise so ein Vorort weggemacht
wird. Das Dörfchen Mannheim, direkt am Hambacher Tagebau. Und das ist das Dörfchen übrigens, in dem Ralf und Michael Schumacher aufgewachsen sind. Also der Ort, wo der erfolgreichste deutsche Rennfahrer aller Zeiten aufgewachsen ist und das erste Mal mit seinem Go-Kart um die Häuser gefahren ist. Der wird gerade weggebaggert. Da ist die Kirche jetzt kurz davor, gesprengt zu werden. Letzte Woche, ich glaube, Lützerath hat seine Kirche verloren. Es sind noch andere Dörfer, die weggebaggert werden. Und Mannheim ist kurz davor, komplett zugemacht zu werden. Nur so 3 Häuser sind da noch bewohnt. Und da haben aber auch Leute geschrieben, ja, die Leute, die da wohnen, das sind alles neu dazugezogene. Wir echten Mannheimer, wir haben uns einfach 7 Kilometer weiter Neu-Mannheim eingerichtet. Wir finden den Braunkohletagebau super geil. Aber wie gesagt, wenn ihr vor diesem Loch mal stehen solltet, eines Tages mal von der A4 abfahren, auf dem Weg nach Holland, auf dem Weg zum Hasch kaufen, wenn eines Tages wieder gereist werden darf. Einmal mal runterfahren, sich das Loch mal angucken und ich weiß, du kannst auch konservativ sein und irgendwie ein Kohle-Fan. Du guckst dir das an und denkst, das kann einfach nicht richtig sein. So, das aber nur kurz rückblickend. Olli, ja. Diese Woche ist was ganz Irres passiert und es ist tatsächlich sehr schwer, das einigermaßen unterhaltsam zu erklären, deswegen mache ich das in ganz kurzen Zügen.
Jetzt kommt Börsenspezialist Jan Böhmermann, weil ich habe überhaupt, ganz ehrlich, ich freue mich, wenn du mir das erklärst, ich habe nämlich keine Ahnung davon, ich weiß nur, dass da irgendwas passiert ist, was seit Tagen, glaube ich, oder seit 2 Tagen jetzt auf Twitter auch, glaube ich, groß diskutiert wird. GameStop ist ein Spielehersteller,
nein,
oder?
Nein, GameStop ist eine Ladenkette, das ist in jedem Einkaufszentrum, das was auf sich hält, gibt es einen GameStop, da kann man Spiele auf CD-ROM oder auf C, also ein etwas in die Jahre gekommenes Konzept, weil niemand kauft mehr Spiele auf CD-ROM. Die kriegst du ja mittlerweile als Download. Und GameStop gibt's eben in jedem Einkaufszentrum. Das ist eine Spiele, Computerspiele-Kette.
Sowas wie eine Videothek für Spiele.
So ein kleines
Ganz einfach. Für so Boomer wie mich erklärt.
Genau. Es ist ohnehin ein Auslaufmodell, Videospiele auf CD-ROM zu verkaufen. Also das läuft nicht mehr so richtig geil, das Geschäft. Und jetzt, wo Pandemie ist auf der ganzen Welt und alle Geschäfte zu haben, bricht denen quasi das komplett alles unterm Arsch weg. Die Leute kaufen bei GameStop online wahrscheinlich nicht so viel, dass sich das irgendwie noch lohnt, das aufrechtzuerhalten. Es ist so ein bisschen wie die Videotheken, ein Auslaufmodell. Und entsprechend haben sich dann Leute, die an der Börse spekulieren und besonders Hedgefondsmanager oder Hedgefonds, also das sind quasi große Leute, die viel Geld an der Börse setzen, in der Hoffnung, dass sie da schnell viel Profit bekommen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Die haben GameStop geschortet. Das heißt, sie haben Wetten abgeschlossen darauf, vereinfacht gesagt, dass die Aktie von GameStop weiter nach unten geht. Und haben da richtig viel Geld drauf gesetzt, haben GameStop-Aktien geschortet. Das heißt,
also drauf Geld gewettet oder gesetzt, dass die bald bankrott sind.
Hedgefonds haben sich die Aktie geliehen und verkaufen sie in der Hoffnung, die später dann billiger wieder zurückkaufen zu können. Das ist Shorten. Und dann ist aber Folgendes passiert. In einem Reddit-Forum, einem Subreddit, einer Reddit-Gruppe, wo viele Millionen Menschen organisiert sind, die sich mit Börsenhandel beschäftigen, haben sich
ein paar... Aber auch mit Schweinkram ist mir schon aufgefallen.
Auch mit Schweinkram, aber in dieser Reddit-Gruppe beschäftigt man sich mit Aktienhandel.
Ich kenne so andere Reddit-Gruppen.
Ja, und da haben sich ein paar Reddit-User zusammengeschlossen und gesagt, guck mal hier, die haben total viel, der Aktienkurs ist total im Keller und da ist ein Hedgefonds richtig dick eingestiegen und hat die geschortet, die Aktien. Lass uns die mal ein bisschen ärgern, lass uns doch einfach mal gemeinsam organisiert, wir sind viele Millionen Leute, jetzt GameStop-Aktien kaufen und zwar koordiniert und zwar jetzt. Jeder muss nur ein bisschen was ausgeben, weil die Aktien sind so weit im Keller, das ist total billig. Und wenn aber viele Leute, also auch Millionen Leute, koordiniert auf einmal Aktien kaufen, die sehr niedrig sind, was passiert dann? Natürlich, der Aktienkurs geht nach oben. Was für die Hedgefonds, die darauf gesetzt haben, dass der Aktienkurs weiter nach unten geht, wenn die GameStop-Aktien weiter nach unten gegangen wären, hätte der Hedgefonds immer mehr Gewinn gemacht. Ne? Je weiter die Aktie sinkt, je schlechter das Geschäft läuft von GameStop, desto reicher werden die Hedgefonds. Und die Leute bei Reddit sind irgendwelche Computerspiele-Freaks, Leute, die mit GameStop irgendwelche schönen Momente verbinden, weil sie erstes Mal Computerspiele da gekauft haben und die nicht wollen, dass der Laden pleite geht und die finden Hedgefonds doof. Haben sich abgesprochen, haben gesagt, okay, hier ist massenhaft GameStop geschortet worden, wir kaufen das jetzt und treiben koordiniert den Preis der Aktie künstlich in die Höhe. Und das führt dazu, dass die Hedgefonds mit jedem Euro, den die Aktie nach oben steigt, immer mehr Geld verlieren und irgendwann nicht mehr in der Lage sind, das verlorene Geld irgendwie wieder gut zu machen.
Zurück zu kriegen, ja.
Dann müssen sie sogar selber GameStop-Aktien kaufen, um die Leerposition zu schließen. Und das führt dazu, dass immer weiter mehr Aktien gekauft werden, was wiederum den Kurs immer weiter nach oben treibt.
Bedeutet sozusagen, dass selbst also eine organisierte Gruppe von normalen Leuten die Möglichkeit hat, Einfluss auf die Börse zu nehmen, indem sie sich einfach zusammentun und damit auch, sage ich mal, eine deutliche Veränderung stattfinden lassen können.
Letztlich ist das quasi eine Demonstration des Kleinanlegers gegen den großen Hedgefonds. David gegen Goliath, so wurde es im Internet immer bezeichnet. Und das ist ganz bemerkenswert, weil letztlich diese großen Investoren auch nichts anderes machen. Da sitzen aber nicht 5 Millionen Leute an den Reglern und machen das koordiniert und gemeinschaftlich, sondern halt 2 oder 3 oder 4 oder 5 Manager, die das einfach in so einer kleiner Runde entscheiden. Aber sowas machen natürlich Hedgefonds andersrum genauso. Und was dann passiert ist und was wirklich skandalös ist einigermaßen, diese ganzen Kleinanleger haben ihre Aktien über sehr niedrigschwellig zu bedienende Apps gekauft, zum Beispiel Robinhood oder andere Apps, ja, wo man Aktien kaufen kann. Und irgendwann haben diese Apps und diese Anbieter diese Handelsbörsen, diese Apps gesperrt, dass die GameStop-Aktie gekauft werden kann. Die haben also die Einzelnutzer davon abgehalten, weiter diese GameStop-Aktie zu kaufen, weil denen das irgendwie entweder komisch vorkam, oder es wird jetzt wahrscheinlich untersucht, warum die das gemacht haben, oder weil vielleicht die Hedgefonds gesagt haben, hört auf bitte, wir gehen pleite. Und das ist wirklich in Dimensionen, dass die wirklich pleite gehen können. Wahrscheinlich, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist einer oder zwei dieser Hedgefonds bereits pleite, weil das natürlich munter weitergeht. Heute ist Freitagabend, später Abend. Die Apps haben jetzt inzwischen wieder das Handeln ermöglicht. Also Leute haben wieder die GameStop-Aktie freigegeben bekommen und konnten die weiterkaufen. Und das ist jetzt quasi so, wenn du an dieser Online-Demonstration teilnehmen möchtest, kaufst du dir einfach für 230 Euro, ist jetzt der aktuelle Stand, so eine Aktie, musst natürlich damit rechnen, dass du das komplett wieder verlierst, was ist natürlich eine komplette Blase. GameStop ist never ever so viel Geld wert. Ja.
Es war ja eigentlich nur darum, ging es darum, GameStop zu retten oder ein Statement zu setzen?
Es ging darum zu zeigen, pass mal auf, wir sind hier 5 Millionen Leute oder vielleicht waren es 1 Million Leute, die sich da abgesprochen haben. Wir können koordiniert den Markt beeinflussen und wir kaufen eine Aktie, die nichts wert ist und ärgern damit Hedgefonds, die darauf setzen, dass dieser Laden pleite geht. Und die ärgern nicht nur die Hedgefonds, sondern die bringen die richtig in richtig, richtig große Schwierigkeiten.
Betrüge.
Und das Bemerkenswerte ist, dass dieses ganze alte Geld, also Leute, die das hauptberuflich machen, Hedgefondsmanager, Banken, dass die alle sich wundern, dass das möglich ist, dass sich Einzelanleger oder Kleinanleger absprechen und koordiniert vorgehen. Das ist quasi die Power des Internets. Letztlich ist es das, was vor 5 oder 6 Jahren politisch entdeckt wurde, vor allen Dingen von der extremen Rechten, sich online koordinieren und absprechen und dann den Diskurs kapern, gemeinschaftlich im Internet. Das passiert jetzt auch im Finanzsektor und auf einer Börse und das ist total spannend. Es ist wirklich, diese Woche war wirklich ganz phänomenal interessant. Und ich habe mich total gefreut, muss ich auch mal sagen, bei der Börse vor 8, ich glaube am Dienstag oder sowas, wurde das Thema schon behandelt. Ich dachte, ach, die ARD, never ever, haben die das auf dem Schirm. Ein großes Börse vor 8, das gucke ich mir nie an. Zum ersten Mal habe ich gedacht, wow.
Um 13 Uhr hier, der Börsenfuchs oder so.
Nein,
Börse
vor 8 gibt es immer irgendwas Wetter. Ja, ja. Und dann kommt nochmal Börse vor 8 mit Anja Kohl oder diesen 2, 3 anderen Leuten, die da irgendwie, Frank Bräutigam oder sowas, die dann da immer stehen und was von der Börse erzählen. Normalerweise geht es immer darum, dass der DAX nach oben geht und es Deutschland besser oder schlechter geht. Und da haben sie wirklich diese GameStop-Geschichte sehr detailliert erzählt und auch echt super schnell. Also es war wirklich an dem Tag, als es richtig hochkochte, war das Top-Thema. Und es ist letztlich eine große Demonstration der Kleinanleger am Finanzmarkt und eine Machtdemonstration von organisierten Kleinanlegern gegen Hedgefonds. Das fand ich total spannend. Das sind vor allem junge Freaks. Also das ist mega geil.
Wird das zu Veränderungen führen in der Börse, wenn die Hedgefonds nicht mehr diese Macht haben? Oder es ist ja genauso wie eine Immobilie kaufen, du den abbrennen lassen und sanieren. Eigentlich ist es ja nichts anderes so ein bisschen. Du kaufst was, von dem du weißt, dass es irgendwie nicht mehr funktionieren wird und kaufst es dann wieder für weniger Geld und machst dadurch Gewinn.
Ja, so in der Art kann man das sagen. Ich glaube, was vor allen Dingen spannend ist, dass man dieses ganze Versprechen, diese Schwärmerei, Aktienhandel ist für jeden, der Markt ist frei, jeder kann da an der Börse machen, was er möchte, dass das jetzt innerhalb von kurzer Zeit wirklich in sich zusammengefallen ist, das Versprechen, weil man eben gesehen hat, als diese Kleinanleger koordiniert vorgegangen sind, haben sofort diese Handelsplattformen den Dienst eingestellt, weil denen das komisch vorkam und weil die wahrscheinlich auch ihre Großkunden oder den Hedgefonds geschützt haben und auf jeden Fall den Kleinanlegern den Handel verboten haben mit den Aktien. Das ist doch einigermaßen bemerkenswert und das wird hundertprozentig auch noch juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, hier werden so viele Aktien gekauft, das will ich nicht. Ich mache jetzt irgendwie verbiete den Handel. Das ist wirklich war ganz bemerkenswert und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und sorry nochmal ganz kurz für alle Leute, die jetzt in diesem Geschäft hauptberuflich tätig sind, dass ich so laienhaft stotternd mir zusammengeklamüsert habe, sodass es einigermaßen verständlich ist.
Wir können
ja
mal einen Börsenexperten einladen.
Ich hatte es überlegt.
Haben bestimmt ganz viele Leute Bock drauf.
Ich hatte echt überlegt, ob wir für diese Sendung oder um das zu erklären, sodass es wirklich nicht so komplett zusammengelallt ist, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, einen Experten in den Podcast holen. Aber dafür ist es dann vielleicht auch irgendwie zu nischig, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir es nächste Woche, wenn es noch weitergeht. Total genau. Spannend, wie es nächste Woche weitergeht. So, jetzt möchte ich aber von
meinem... Hier ist Fest und Flauschig, wir sind immer noch auf Dubai. Sorry. Wir haben immer noch gute Laune. Es ist immer noch alles entspannt bei uns. Es ist die große Sonntagssendung. Und ich glaube, dass ich in die Börse nicht mehr so richtig einsteigen werde. Ich möchte auf alle Fälle eine Idee. Krafttier, das Craftbier. Wie findest du die Idee für meinen neuen Slogan? Ich mache ein Craftbier, das Krafttier heißt. Das klingt phonetisch immer gut. Krafttier, das Craftbier mit Juri vorne drauf.
Nee, du machst für jede Craftbier-Geschmacksrichtung Krafttier, das Craftbier. Und dann gibt's aber, weil du, keine Ahnung, machst ein Bockbier. Du machst
verschiedene Tiere.
Tiere. Am allerbesten tust du dich mit Palina zusammen. Sternzeichen.
Boom. Stimmt, die ist Boom. Total drin. Die ist total drin in der Sternzeichenwelt.
Aber ganz kurz, weißt du eigentlich, kannst du mal bitte gutieren, dass ich hier gerade eine Geschäftsidee, eine Jahrhundertgeschäftsidee. Palina und du, Krafttier, das Craftbier mit den 12 Sternzeichen. Gibt's 12? Wie viel gibt's denn? 13?
Gar nicht so schlecht. Ja. 12. Ich glaube 12.
Palina und dir. So,
weißt du, Craft Beer ist ja Bier, was nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Wusstest du das, Jana?
Das deutsche Reinheitsgebot ist Malz, Hopfen, Eichelkäse und Pisse.
Genau. Und das ist da nicht drin. Das ist nämlich ganz anders. Vielen Dank nochmal an Ling, an diese Brauerei. Die haben mir nochmal geschrieben, wenn du das Craft Beer nicht magst, schicken wir dir gerne einen Wein. Ich habe das getrunken. Das hat teilweise 13 Umdrehungen oder mehr. Da kannst du alles reinpanschen in dieses Craft Beer. Wirklich erstaunlich. Habe ich vorher nie getrunken. Mhm. Ein Craft Beer, 3 Schluck und du hast ein Sitzen oder eine Alkoholvergiftung oder irgendwelche komischen Chemikalien in deinem Blut drin. Ich bin jetzt interessiert an Craft Beer, aber es gibt auch wirklich ein paar Sachen, waren richtig gut. Ich habe so eine Auswahl von 20 Craft Beer bekommen. Ein paar haben wirklich wie gegorene Pisse geschmeckt und ein paar waren wiederum richtig geil. Ich glaube aber trotzdem, ich glaube an das deutsche Reinheitsgebot. Da bin ich mal richtig Spießer jetzt gerade. Das ist immer noch das Beste für mich. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, es gibt gerade im ZDF, Jan, ich weiß nicht, wieso die das machen, eine 4-teilige Dokumentation über Punk und Hardcore von Iggy Pop.
Wieso die das machen? Weil das ZDF ein geiler Sender ist, ganz ehrlich.
Hätte ich nie gedacht. Die ist vor 2 Jahren rausgekommen von Jesse James Miller, heißt glaube ich der Mann. Da sind alle dabei. Also alles, was Punk ausmacht und alles, was irgendwie, also alle großen Legenden erzählen, da die noch am Leben sind, die kommen zu Wort. Und es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Dokumentation. Vor allem diese Hardcore-Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Das ist... Henry Rollins ist dabei, Harley Flanagan von den Cro-Max. Es wird alles erzählt. Es ist echt eine super Doku, wie gesagt, wo auch viele Nerds zu Wort kommen. Ich weiß nicht, ob der normale, gefällige ZDF-Zuschauer sich das reinziehen will. Aber ganz am Ende von der Hardcore-Szene, und da merke ich wieder selber, ich bin ein großer Punk-Fan gewesen, habe diese ganzen Bands verfolgt, Black Flag, Circle Jerks, all der Nerd-Kram, den keiner jetzt hier hören will. Und dann bin ich mal wieder selber auf was aufmerksam geworden, was mir nicht klar war. Ich habe diese Doku geguckt und ganz am Ende, in den letzten 5 Minuten kommt die Frontsängerin von Bikini Kill und sagt, das Ganze war eine reine Männerszene. Es waren Typen, die sich ausgeheult haben darüber, dass die Frau sie verlassen haben, dass sie ihren Weg gehen. Und das eigentlich, obwohl das eigentlich eine autonome oder eine Szene war, die wichtig war, die gesellschaftlich damals Ende der 70er, 80er eine Menge musikalisch verändert hat, war auch das, obwohl es Punk war, echt, es gibt kaum Punkbands aus dieser Zeit, wo weibliche Protagonisten dabei sind, eine reine Männerszene. Und das wurde mir gar nicht so klar. Das ist einfach, man wächst in so eine Welt hinein und Bikini Kill ist eine Megaband und Rebel Girl würde ich gerne noch auf die Fidi und Bumsi-Liste packen und ihr euch bitten, doch im ZDF euch die Doku anzugucken, die heißt irgendwas mit Punk. Gebt einfach mal in die Mediathek Punk und Punk ein. So viel Punk-Dokus haben wir nicht im ZDF. Wirklich, the also, true story of Punk.
Das Einzige, genau. was passiert, wenn man Punk eingibt in der ZDF-Mediathek, ist, dass diese Doku auftaucht und alle Sendungen mit Markus Lanz.
Und genau, das ist das Einzige, was passiert. Dann erzählt Harley Flanagan, der Bassist von den Cro-Max, dass seine Erweckung die Dead Boys waren. Jan. Das war eine der allerersten Punk-Bands, die es wohl gab in New York. Und die haben echt immer irre Sachen gemacht. Da kam der Sänger auf die Bühne mit einem riesigen Glas voller Insekten, macht das Glas vor dem ersten Lied auf und schüttet die ins Publikum. Und dann fängt die Band an zu spielen. Was für ein Wahnsinnsidee. Und vor allem alle voll mit Käfern und Insekten. Und das ist für mich auch immer noch so ein bisschen Punk. Punk ist nicht nur politisch korrekt, sondern Punk ist auch morbide, verwirrend und manchmal auch einfach anti gegen alles. Und Genau, schaut euch das an.
Das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich.
Wäre heute gar nicht mehr möglich. Es ist auch gar nicht. Aber ich will auch gar nicht nostalgisch werden. Das ist einfach eine geile Geschichte und vielleicht für jüngere Leute auch inspirierend, dass es noch andere Musikrichtungen gibt, außer Trap-Rap.
Ich finde es total schön, der Satz, das ist sowas, wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Das wird immer nur zu Sachen gesagt, die ihre beste Zeit einfach hinter sich haben.
Stimmt, jetzt bin ich ganz bei dir. Das wäre heute doch gar nicht mehr möglich, ist ganz oft der Satz dafür.
Oder wieso denn alles, der Konjunktiv? Es ist nicht mehr möglich. Alles
hat seine Zeit gehabt und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und du kannst noch nicht künstlich eine neue Punk-Szene erzeugen, wenn das einfach nicht mehr die Zeit dafür ist oder die Zeit erst noch kommen muss. Es ist einfach so. Das fällt einem manchmal teilweise schwer. Da bin ich auch gerade. Ich habe heute, das mache ich immer, Jan, bevor wir Fest und Flauschig machen, gucke ich in den sozialen Medien und gucke auf die ganzen Nachrichten, worüber wir reden können. Im Deutschlandfunk war heute ein Telefonat. Es ging um einen Zeitartikel. In der Zeit hat jemand Mangold, Vornamen weiß ich nicht.
Ijoma Mangold.
Genau. Ich habe immer einen langen, großen Bericht darüber geschrieben, dass die jungen Menschen heute leicht dogmatisch und humorlos sind. Es ist kein Platz mehr für Ironie. Alles ist so ernst. Es wird sehr scharf diskutiert. Und es gibt gar keine richtige Kultur mehr. Daraufhin hat Alice, die das Buch geschrieben hat, jetzt muss ich den Namen.
Alice hat gesagt,
sie findet es eine Zumutung, dass ältere Leute erwarten, dass man alles locker und ironisch sehen muss. Wir leben in schwierigen Zeiten und für Menschen, die jung sind, ist das momentan gerade schwer, mal so locker darüber hinwegzusehen. Und weißt du was? Ich kann beide Meinungen verstehen. Und das ist das Dilemma unserer heutigen Zeit in der Gesellschaft. Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, wenn Leute politischer werden, weil wir in schwierigen Zeiten sind. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du aus einer anderen Zeit kommst und einen anderen Blick dazu hast. Und ich glaube, dass Humor, egal wie schwer die Zeit oder die Welt ist, immer ein Hilfsmittel ist. Ich glaube, dass du immer irgendwann anfängst, Sachen ironisch oder irgendwie sarkastisch zu sehen, weil das auch ein Ventil ist. So. Aber das ist so ein Dilemma. Das sind so zwei Meinungen. Einmal Leute, die die Jugend nicht verstehen und einmal Leute, die sagen, wieso sollen wir das als ironisch sehen? Wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Dann kommt wiederum das Argument, ja, wir lebten aber auch in den 80ern in schwierigen Zeiten, wo es darum ging, Kalter Krieg etc. Das ist alles so, ich lese das dann so durch, was ich eigentlich sagen will und ich kann das alles so ein bisschen verstehen. Und ich kann da keine Haltung mehr, die radikal ist und sagt, nun, nehmt das doch mal lockerer oder ähnliches. Ja, und so ist es bei ganz vielen. Und an diesem Thema sehe ich gerade, um es kurz zu sagen, dass es ganz oft so ist, dass ich beides verstehen kann und dass ich mir wünschen würde, man würde geiler und besser aufeinander zugehen. Dass ich gar nicht mehr finde, dass es so gut ist, dass die Meinung haben und die, sondern dass man es hinkriegt, für die Zukunft einen Tenor zu finden oder eine Haltung, die Verständnis für beide Seiten hat.
Ich frage mich, woher dieser Anspruch kommt, wenn man von beiden Seiten sprechen kann, dieser allgemeine, nicht so offen ausgesprochene Anspruch, dass man, wie sag ich es am besten, dass man, wenn du etwas sagst, was jetzt polarisiert, dann darfst du doch nicht davon ausgehen, dass das alle geil finden.
Natürlich, ne?
Und ich finde es auch okay, nicht gemocht zu werden. Also ich kann das, ich verstehe nicht, warum man sich da so reinbohrt. Auch viele Kabarettistinnen, Kollegen aus dem Komikbereich, die irgendwelche Sachen auf der Bühne sagen und dann aber tödlich beleidigt sind darüber. Wenn das einer scheiße findet. Das musst du einfach aushalten, dass du halt, auch gerade wenn du auf der Bühne so einen Quatsch machst, dass sich Leute kacke finden. Und das fühlt sich auch nicht gut an, weil Leute dich auch mit Recht kacke finden. Und das zum Beispiel, also Ich glaube,
das Problem ist einfach, dass es viel ersichtlicher ist durch Social Media, dass du sofort damit konfrontiert wirst, wenn du irgendwie Kritik bekommst natürlich. Ich kann das aber auch genau, was du gerade sagst, verstehen, dass Leute erwarten, dass man das immer alles mag, was man macht. Die Erwartungshaltung habe ich nie gehabt.
Ja, und aber auch, dass Zuschauer erwarten, dass immer alles so ist, wie sie das gerne haben. Also du wirst keinen Künstler finden, der dich nicht irgendwann auch anpisst und wo du dann auch sauer bist. Und ich finde es aber auch auf der anderen Seite, und vielleicht ist das ein zivilisatorischer Fortschritt, es ist auch okay, sich zu entschuldigen. Man kann sich auch für einen Witz entschuldigen und sagen, ach komm, ja, war scheiße. Und man kann das aber wieder trotzdem nochmal machen. Ja. Und immer wieder. Also der Satz, dass wir alle rassistisch sind, und das ist natürlich so, und das wird auch in Zukunft so sein, die Herausforderung ist, es zu verhindern, dass es zum einen durchbricht und dass es vor allen Dingen unbewusst passiert. Also sich das bewusst zu machen, dass es so ist, das war so in den letzten 6, 7, 8 Jahren so mein größter innerer Fortschritt, zu merken, ach du Scheiße, ich bin zwar quasi in Bremen-Nord aufgewachsen, aber wenn man ganz ehrlich ist, mit den 50% Menschen aus der Türkei oder aus aus Nordafrika in meiner Klasse, hatte ich eigentlich bis auf den Schulunterricht nicht wirklich was zu tun. Und natürlich bist du in deinen Bubbles geblieben. Und natürlich ist es auch so, dass 25 Jahre später sich das alles natürlich mehr mischt. Und dieser, ich weiß gar nicht, woher das kommt, ein schöner Satz von einem Sozialforscher, der gesagt hat, das ist nun mal so, wir haben jetzt die dritte Generation, Einwanderergeneration in Deutschland. Und es ist nicht mehr so, dass die Leute jetzt auch mit am Tisch sitzen wollen, deren Eltern vor zwei oder drei Generationen aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, sondern die wollen nicht nur am Tisch sitzen, die wollen das Essen mitbestimmen. Völlig richtig. Und das ist völlig logisch, dass das so ist und dass sich eben Dinge dann verändern. Aber das zu verstehen, da nicht beleidigt zu sein und das irgendwie abzulehnen und vor allen Dingen nicht den Anspruch zu haben, von allen gemocht zu werden oder Dinge zu sagen, die von allen zu 100% geteilt werden. Das ist eben einfach so. Auf der Bühne sage ich manchmal Sachen, wo ich zu 51% nur dahinter stehe und zu 49% weiß.
Geht mir ganz genauso.
Das ist totaler Bullshit.
Und manchmal sagt man Sachen aus dem Thrill, weil sie gut schocken, weil sie gut klingen. Ist genauso bei Stand-Up-Comedians, wo ich lache über einen Gag und weiß, das ist jetzt genau on point gebracht, er hat das beobachtet, aber eigentlich ist die Welt gerade anders. So ist es. Und ich finde, man muss Verständnis für beides haben, so ein bisschen. So einmal für Leute, die Sachen mit Humor sehen, andere Leute, die aus einer anderen Zeit sind. Das ist gerade so ein Thema. Und das ist nur ein Paradebeispiel dafür, wie oft wir doch gerade irgendwie verkantet sind und Sachen nicht auf einen Nenner kriegen. Und oft muss die Zeit ein bisschen voranschreiten, bis man das wirklich in Worte packen kann, wo eigentlich das Problem gerade liegt. Weißt du? Weil ich glaube, alle wollen grundsätzlich, dass es irgendwie, diese Zeiten, in der wir sind, die werden frappierende Veränderungen bringen, wenn Corona vorbei ist. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, gesellschaftlich, politisch und ganz viele Sachen werden sich ändern. Und man muss auch einfach damit klarkommen, auch Leute in meinem Alter, dass die Welt sich verändert. Und man kann nicht darauf beharren, dass der Humor, der in den 90ern oder die Haltung immer noch aktuell ist, nur weil du das mal so gelernt hast. Ich glaube, es ist gerade ein großer Lernprozess bei allen Menschen gerade. Und das ist gerade das Wichtige. Wichtig ist, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Das wollte ich jetzt hier meine Message gerade.
Es ist das Jahr des Verzeihens. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ich glaube, jetzt haben alle ein bisschen Zeit, in sich zu gehen und sich zu fragen, wie das eigentlich weitergehen soll. Ich finde das bemerkenswert, dass sie es in Amerika nicht schaffen, diesen Trumpismus abzulegen, dass sie nicht in der Lage sind, Konsequenzen zu ziehen aus dem, was passiert ist am 6.1. Ich finde, das gehört zuallererst dazu, Selbsterkenntnis und dann aber auch Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass sowas nicht normal passiert. Also das Stürmen des Kapitols, nachdem ein amerikanischer Präsident in seiner Amtszeit gesagt hat, augenzwinkernd hier Leute, jetzt probiert mal aus, ob das funktioniert, und dann machen die das tatsächlich. Und dass das konsequenzlos ist, das darf man eigentlich nicht hinnehmen, und da muss man wirklich sehen, dass man das mal so nacharbeitet. Weil ansonsten wird der Graben
tiefer. Ich glaube, in Amerika ist das wirklich ein großer Generationskonflikt an Menschen, die das gute alte Amerika zurück wollen oder diese Zeit, diesen Wohlstand oder auch der sie lange Zeit begleitet hat, den sie nicht anders kennen und die einfach Angst haben davor, dass die Welt sich weiterdreht, dass die Sachen sich verändern. Auch. Und das hat mich sehr geschockt, dass so viele noch Trump gewählt haben. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Kampf, das alte gegen neue Welt, so ein bisschen. Beziehungsweise Leute, die bereit sind, dass es Veränderung geben muss, weil die Welt nun mal daraus besteht, dass sie sich weiterdreht.
Pass auf, Ad-Hoc-Theorie. Kalter Krieg, 60er Jahre, die Welt war aufgeteilt in Gut und Böse. In Russland,
60er oder 80er?
60er bis 80er Jahre, bis Anfang der 90er Jahre. Das war alles klar. Das heißt, dieses Bedrohliche oder dieser Konflikt, der war wie so ein Überbau, der alle betrifft, so in die Welt gestellt. Nachdem das aber aufgelöst war, vermeintlich mit der westlichen Welt als Sieger dem ehemaligen Ostblock als Verlierer, was ja auch natürlich jetzt im Nachhinein auch schon damals nicht stimmt, aber jetzt im Nachhinein noch viel irriger ist, dass man das überhaupt mal gedacht hat. Jetzt aber ist der Konflikt, dieser Konflikt, der alle betrifft, aufgelöst, und der Konflikt ist eher individualisiert und wird ausgetragen zwischen den Leuten. Also dieser große Streit und das Bedürfnis vielleicht auch, sich aufzureiben oder gegeneinander zu stehen. Und das befindet sich jetzt zwischen den Menschen und nicht mehr über den Menschen und alle gleichermaßen betreffend.
Weißt
du, was ich meine? Ach, ist auch egal. Komm, ich möchte mal
aber guck mal, das ist genauso, alles ist so plakativ. Einerseits, diese ganze, wenn wir schon da... Jan, jetzt gerade, wo ich anfangen will mit einer politischen Message, zeigt er mir gerade, ist das eine Motorsäge?
Das ist eine Motorsäge, so. Ich möchte jetzt mal kurz vor meinem, bevor wir jetzt anfangen.
Nicht anmachen, Jan, bitte nicht.
Ich mach die natürlich nicht an. Also ich habe folgendes,
Nicht anmachen.
Ich hab
Angst vor den Dingern.
Ich habe in Brandenburg, einen Wald gepachtet. 10 Hektar Wald in Brandenburg. Und weil die Menschen in Brandenburg einfach nett sind, weil da viel Platz ist für Leute aus Berlin, die mal raus wollen. Und ich mache jetzt nichts anderes, als mit der Motorsäge ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe mir eine Motorsäge gekauft.
Bitte nicht.
Und ich habe, es ist eine Elektromotorsäge, also es ist nicht wahnsinnig schlimm. Es
aber
ist,
nee, selbst über Distanz, wir sind ja gerade nur verbunden über FaceTime, habe ich Angst vor dem Geräusch. Ich war mal bei Jim Rose Circus Sideshow, das war so eine Freakshow, und zu Beginn der Show sind drei Leute mit Motorsäge durchs Publikum gelaufen. Da war eine Panik. Und dann hat sich herausgestellt, es waren keine Sägeblätter drauf. Trotzdem, diese Maschine war an, die diesen Lärm gemacht. Das ist einfach für mich eine der gefährlichsten Waffen, die es gibt. So. Wenn hier wirklich Bürgerkrieg ist, ich würde mir an beide Hände würde ich mir Motorsägen machen.
mit Kabelbindern.
Die so rausfahren aus dem Ärmel.
Wolverine, Elektro-Wolverine.
Ja, was willst du jetzt, was hast du jetzt vor
mit der Motorsäge? Ich habe mir einen riesen Wald gepachtet. Ich bin ja in dieser Jägerszene sehr, Philipp Amthor und diese ganze konservative Jägerbubble. Das ist
Jäger
ja,
und Sammler.
Genau. Und ich habe mir einen Wald gepachtet und ich möchte jetzt, ich habe das bereits gemacht, ich habe mich im Baumarkt an alle Geräte rangetraut, aber genau wie du habe ich immer Angst vor der Motorsäge gehabt. Und viele Leute machen jetzt irgendwie Yoga, Selfcare, lernen eine Fremdsprache. Ich habe gedacht, ich möchte jetzt mal das ultimative Tool anfangen zu lernen und habe einen Online-Motorsägenkurs gemacht. Masterclass.
Online auch noch.
Masterclass.
Masterclass mit Werner Herzog.
Motorsäge
Masterclass mit Werner Herzog.
Motorsäge Masterclass. Und das ist wirklich toll.
Mit
David Lynch, genau. Und ich kann jetzt einigermaßen Motorsägen. Das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig langes Sägeblatt, 25 Zentimeter. Das ist schon ordentlich, aber es ist eine Elektromotorsäge. Das heißt, selbst wenn ich mir damit irgendwie ins Genick sägen sollte, das läuft nur eine halbe Stunde, dann geht die Kettensäge von alleine aus, weil der Akku halt dann alle ist.
Und bei deinem fetten Nacken, da kommt er nicht durch.
Genau.
Nee, was findest du noch schlimmer? Kreissäge oder Motorsäge?
Ich habe schon mal mit einer Flex, was will ich mal unter Kreissäge, also Kreissäge ist mir egal, weil die fest installiert ist. Aber
mein Vater hatte eine Kreissäge im Keller und wenn er da unten da Holz irgendwas gemacht hat mit dieser Kreissäge, also ich hatte echt immer Angst, ich dachte, ey, diese Kreissäge, das ist so ein erbarmungsloses Gerät.
Ich erzähle Quatsch, natürlich die Kreissäge, ich habe eine Kreissäge, die natürlich portabel ist, man kann die aber auch fest montieren. So,
Kreissäge für die fünf großen Geräte, vor denen man richtig Angst hat, ja.
Das können wir gerne machen, ich habe eigentlich
eine andere die fünf großen mechanischen Geräte, vor denen man Respekt und Angst hat.
Ja, wirklich?
Ja.
Können wir gerne, wollen wir jetzt machen? Kann ich sofort auf den Stegreif machen?
Ich würde gerne nochmal für kleine Podcaster gehen vorher. Aber das machen wir. Die großen fünf Geräte, vor denen man Angst hat.
Aber darf ich jetzt noch, ich erzähle in den großen fünf, ich erzähle in den großen fünf dann von meinen Kettensägen, Erfahrungen. Ich bin da jetzt seit 4 Wochen mit bei. Ich habe angefangen kurz nach Weihnachten, einfach auch um ein bisschen Ausgleich zu bekommen zu dem, was im Homeoffice und im Homeschooling so läuft. Ich muss einfach diesen Druck irgendwo rauslassen. Und da ist die Kettensäge ist wirklich fantastisch, es ist wirklich toll. Und wenn man damit umgehen kann, ist das wirklich einigermaßen sicher. Man muss nur aufpassen, wirklich selbst Hardcore-Typen, von denen ich wirklich Respekt habe, weil das echt Menschen sind, die keiner körperlichen Herausforderung aus dem Weg gehen, sage ich mal so. Auch aus dem Türsteherbereich. Die sagen, oh, Kettensäge, ja, nicht schlecht, dass du das machst, aber schön Helm anziehen. Und wenn die das schon zu mir sagen, dann weiß ich, das ist dead serious. Ich habe eine gute Schutzausrüstung. Ich zeig dir die gleich auch nochmal. Ich habe sowohl Stahlkappen-Gummistiefel als auch Stahlkappen-Schuhe. Dann habe ich natürlich eine schnittfeste Hose, wo ich immer mal gucken wollte. Habe ich die ganze Zeit nicht geschafft, wie das eigentlich, weil die Hosen sind sehr leicht. Das sind sehr leichte, schnittsichere Hosen, wie die eigentlich gegen Kettensägenschnitte helfen sollen. Die fühlt sich an wie so eine Skihose. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie hilft.
Ja, da ist irgendwas drin wahrscheinlich, so ein Material.
Nee, da ist nichts drin. Da waren Flicken mitgeliefert.
Ist einfach nur dick. Die saugt das Blut gut auf, wenn die da irgendwie die
genau. Da wird das Bein dann einfach so ein bisschen noch dran gehalten. Wenn das ab ist, dann bleibt das in der Hose drin.
Und genau. Das Blut bleibt in der Hose.
Ja, ich kann dir gleich mal ein paar von meinen schönsten Kettensägen Erlebnissen erzählen. Wir machen mal kurz Musik. Genau. Und dann sind wir gleich nochmal da. Und dann machen wir die großen fünf Geräte, vor denen man Respekt hat. Erweitern wir noch auf Küchengeräte vielleicht noch, okay?
Die großen fünf Geräte, vor denen man richtig Angst hat. Oder Respekt hat.
Haushaltsgeräte, vor denen man richtig Respekt hat. Ja, ist sehr gut.
Wir sind fest und flauschig.
Aber die Kettensäge kommt noch nicht mit rein. Die ist jetzt extra, weil das war bislang mein Nummer 1 Ding. Das habe ich jetzt aber verloren, den Respekt.
Lass mir das gut überlegen. Ich habe einige Geräte, vor denen ich Angst habe. So, wir machen kurz Pause. Ihr holt euch kurz eine kleine Apfelschorle aus dem Kühlschrank und dann sind wir wieder da mit den großen 5 Geräten, vor denen man richtig Respekt hat.
Bis gleich.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Ja, hier ist das alles. Hier sind die Oculus Rift Brillen. Hier ist die Party. Hier sind die Girls. Und hier sind vor allem Jan und Olli mit Fest und Flauschig.
Die Rache der Cis. Die Rache der Cis. Die zwei Cis-Dudes, die fahren mal wieder kurz in den Fünf. Ich mach mal kurz die Musik aus. Das nervt ja wahnsinnig.
Wir sind wieder da. Es ist der Sonntag. Es ist die große Sendung, Jan. Du hast, bist du wieder eigentlich aus der Winterpause raus mit deiner Fernsehsendung?
Ja, ich bin aus der Fernsehsendungspause zurück. Ich bin wieder da, wieder im Regelarbeitsmodus. Und es ist immer so, wenn es losgeht mit dem Fernsehen, gerade wenn man so ein paar Wochen Pause gemacht hat, die Maschine muss wieder so ein bisschen warm laufen. Diese Woche habe ich die erste Sendung gehabt am Freitag. Eingestiegen mit Showmaster ist mein Beruf. Habe ich mir immer schon, wirklich seit 10 oder 20 Jahren, den Song von Rudi Carrell, danach interpretiert worden von am laufenden Band Spezialsendung von Harald Schmidt, wo Antrag irgendwie die Zettel gelesen hat. Dann hat's Klausi mal gemacht, als Playback aber nur bei Zirkus Halligalli in so einer Plansequenz. Florian Silbereisen hat's mal genommen und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das die 5. Interpretation auf prominentem Platz im deutschen Fernsehen von Showmaster ist mein Beruf. Ich habe es ein bisschen textlich angepasst und eine Strophe noch rausgenommen, weil es ein bisschen zu lang war. Aber damit ging's los und mit dieser Entzugserscheinung, die man jetzt hat, nachdem Trump weg ist. Also dass irgendwie alle, keiner hat mehr Bock über den zu reden, weil er ja weg ist, aber irgendwie das doch merkwürdig ist, dass wir uns 4 Jahre lang jeden Tag die Scheiße gegeben haben.
Genau, und jetzt hat keiner auch nur eine Sekunde noch Bock, sich über den Gedanken zu machen. Da siehst du aber auch, wie sehr der genervt hat und wie lange man es schon müßig war, sich über dieses Thema zu unterhalten.
Ja, aber der Inhalt des Stücks war, dass das, was Trump gemacht hat, natürlich nicht Trump-originär war. Der ist natürlich auch nur ein Symptom gewesen. Der hat quasi alles vereint, was eh so rumflog und wurde deswegen US-Präsident. Also Trump ist nicht das Problem gewesen, natürlich ein Problem, aber nicht das Hauptproblem, sondern vor allem ein Symptom für viele Probleme. Und dass es eben in Deutschland nach wie vor viele Dinge gibt, die daran anknüpfen, was er gestartet hat. Also bis hin dazu, dass Friedrich Merz bis vor kurzem noch als der zukünftige Bundeskanzler gehandelt worden wäre, der letztlich, also ich sag mal so, ein ähnliches Ego vor sich hergetragen hat und auch taktisch so ein bisschen Anleihen hatte. Die Russland-Linie von Gerhard Schröder.
Hat Trump jetzt eigentlich lebenslang Twitter-Verbot oder darf er sich jetzt wieder einen Privataccount machen?
Ich glaube, er ist erstmal gesperrt und man darf auch, wenn man bei Twitter rausgeflogen ist, das weiß ich sehr genau, da bin ich sehr eng verdrahtet, wenn man bei Twitter einmal einen Account gesperrt hat, dann darf man nicht wieder quasi einen neuen Account, um die Sperre zu umgehen, eröffnen, das geht nicht. Ich glaube, der ist erstmal gesperrt. Aber die Frage ist, wie lange das anhält, was er jetzt vorhat, auch was seine Partei macht, also ob die sich weiter an ihn hängen. Jetzt war gerade der Minority-Leader aus dem Kongress, hat ihn besucht in Mar-a-Lago von den Republikanern, also so richtig lösen wollen sie sich nicht von ihm. Und das Impeachment-Verfahren, das soll jetzt irgendwie im Februar losgehen oder weitergehen, das sieht auch nicht so aus, als würde das irgendwie was werden, weil die Republikaner nicht zustimmen im Senat. Das ist irgendwie merkwürdig, dass sie nicht in der Lage sind, den abzusprengen, weil der zerballert ihn auch die ganze Partei. Naja, ja,
voll.
Ist egal.
Auch ich meine, innerhalb dieser Partei alle zerrissen, aber egal. Das ist nicht das Thema, was wir jetzt anstreben zu besprechen in unserer Sendung. Jetzt kommt eine Rubrik. Es ist der Klassiker. Es ist die Urrubrik der Rubriken. Spontan. Ihr wart Zeuge, wie die Idee uns heute hier eingefallen ist.
Eigentlich wollten wir die großen 5 Alltagsschmerzen machen. Da habe ich eine Liste schon vorbereitet gehabt. Also wirklich in eine Glasscheibe fassen, bis hin zu Backblech anfassen.
Hatten wir, glaube ich, schon mal, Jan. Wir hatten schon mal so diese kleinen Schmerzen, die im Alltag immer wieder auftauchen, mit dem kleinen Zeh gegen die Heizung laufen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir schon hatten. Ich hatte hier noch im Angebot von einer Hörerin die großen 5 digitalen Rettungsaktionen, die heute völlig absurd klingen. So wie Vinylsammlung digitalisieren und dann in MP3 umwandeln.
Aber
und
das,
dann
auf, da gibt's ja gar nicht so viel.
Nee, da gibt's nur VHS auf VHS, dann gibt's wieder... Also wäre auch ein bisschen langweilig und nostalgisch, deswegen die großen 5 Geräte, vor denen man Respekt hat. Und hier ist der Jingle.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute die großen 5 technischen Geräte, vor denen man Respekt hat. Und wir haben das eingegrenzt auf Werkzeuge und Küchengeräte, weil es da auch ein paar Dinger gibt, vor denen man wirklich Respekt hat. Willst du anfangen?
Ich fange an. Ganz klassisch auf Platz 5 bei mir die Friteuse. Ich weiß nicht wieso, aber irgendjemand hat mal gesagt, ey, der Typ, der sieht aus, als wenn man ihm den Kopf in die Friteuse gehalten hat. Und seitdem weiß ich, die Friteuse ist ein tödliches Instrument. Hat man auch ein paar Actionfilme gesehen mit Chuck Norris, wo irgendjemand mit jemand anders in der Küche gekämpft hat und da wurde einem den Kopf in die Friteuse gehalten. Und ich glaube, das ist genauso wie mit dem weißen Hai. Wenn man das irgendwie gesehen hat, hat man keinen Bock mehr auf Schwimmen. Und ich bin jedenfalls, ich hatte mal eine Freundin vor vielen Jahren, die hatte eine Friteuse zu Hause. Fand ich voll ominös. Also die war, wir waren damals
die so ominöse Anfang 20. Friteuse.
Die hatte eine Friteuse und hat alles frittiert. Ganz abgefahren. Und ich hatte immer tierisch Angst. Ich meinte, die hat doch eine ganz kleine Küche gehabt. Geh mal raus, die Friteuse ist an. Und ich weiß genau, dass die Friteuse, das, für mich ist das der Darth Vader unter den Küchen.
Ja, ich habe keine Friteuse. Ich koche aber sehr gerne mit heißem Fett und mache frittiergern Sachen. Dann immer mit Fett in einem Topf und habe einfach einen Fettthermometer. Und solange die Temperatur richtig eingestellt ist und du nicht, also die Hände mal gut vorher abtrocknen. Ein
Fettthermometer?
Ja, so ein Thermometer, ein Küchenthermometer. Okay, ja. Das ist nichts, also, dass du einfach guckst, dass es nicht zu heiß wird. Weil das Gefährliche ist ja an der Friteuse, finde ich, dass das Fett irgendwann in Brand gerät. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Olivenöl brennt ja schneller zum Beispiel als so Pflanzenfett oder überhaupt Frittierfett. Und wenn du da nicht aufpasst, das wird halt ultra heiß. Aber ansonsten ist es doch jetzt nicht super gefährlich. Oder halt, wenn du Wasser reintust, weil du die Hände, das passiert mir öfter beim Krokettenformen zum Beispiel, dass ich die Hände mir danach abwasche, weil ich Kartoffelteig an der Hand habe. Und dann gehe ich mit den nassen Händen, die fertig geformten Kroketten, und die Hände sind noch nass, und gehe dann über das Fett und dann spritzt ein bisschen was rein, dann tropft es ins Öl rein und dann spritzt es raus. Und das ist total gefährlich. Aber so richtig.
Deswegen habe ich Respekt vor der Friteuse.
Ja, aber
auf Platz 5, heißes Fett, sagen wir, heißes Fett.
Aber es ist ja kein Gerät, sondern du musst Friteuse sagen dann.
Ja, die Friteuse ist für mich auf Platz 5. Ja,
bei mir ist auf Platz 5 auch ein Küchengerät, und zwar der Pürierstab. Und das Bizarre an dem Pürierstab ist, erstmal ist das so ein Gerät, was erst in den späten 90er Jahren oder in den späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren überhaupt meinen Aufmerksamkeitskreis betreten hat, weil das war wirklich so, in unserem Elternhaus, in meinem Elternhaus wurde der Pürierstab als große Küchenrevolution Anfang der 90er Jahre eingeführt, weil er irgendwie in der Tupper im Tupperbuch drin war, und dann haben alle sich einen Pürierstab gekauft und ab da wurden Suppen püriert. Da gab es auch nicht mehr die gute Erbsensuppe von Oma, sondern wurde alles püriert, aber das sind alles nur Cremesuppen. Und ich finde das...
Marie Purée, die damals diesen Stab erfunden hat.
Marie Purée, genau.
Haben wir auch zu Hause, ja.
Also der Pürierstab ist für mich ein Gerät, von dem ich wirklich Respekt habe.
Aber da kann
doch
auch wenig passieren. Nein, da musst du ja wirklich immer nicht den direkt ins Arschloch halten. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ich meine, ansonsten kannst du mit diesem Gerät also wenig anrichten, oder?
Nee,
also
da ist die Friteuse töten. Also der Pürierstab, der hat keine Sicherung, der würde dir die Fingerkuppen wegflexen ohne Probleme. Und es ist, wenn ich den Pürierstab in die Geschirrspülmaschine einräume, ich habe so einen Pürierstab, den Drehkopf abknipsen von dem elektrischen Teil, den kannst du in den Geschirrspüler stellen. Und immer wenn ich das abmache, ist der Pürierstab noch eingesteckt in der Steckdose, und dann habe ich diesen Millisekunde einer Zwangsvorstellung, was wohl jetzt passieren würde, wenn ich einfach anmachen würde und mir der Hand reinfassen würde. Und das habe ich eigentlich wirklich, seit ich zum ersten Mal einen Pürierstab selbst benutzt habe.
Genau, das habe ich. Eine Zwangshorrorvorstellung. Das habe ich mit heißem Fett. Stell dir mal vor, ich würde die Pfanne jetzt mir übers Gesicht gießen. Alles würde verbrennen. Keine Ahnung, warum ich das immer denken muss.
Dann kannst du als Phantom der Oper immer noch auftreten.
Ja, das ist so groß. Schön und das Biest.
Stell mal, das habe ich übrigens immer auch gedacht, wenn ich eines Tages mal irgendwie so eine schwere Gesichtsverletzung habe und dann nicht mehr optisch gut genug bin für HD-Ready, Hauptprogramm ZDF, dann werde ich mir einfach so eine maßgeschneiderte Maske anfertigen lassen, wie beim Phantom der Oper. Dann
werde ich einen großen Auftritt, nein,
der Geheimnis
bewundern dafür, und danach gerätst du und vergessen.
Nein, der Geheimnis, ich bin dann der geheimnisvolle Showmaster mit der Maske, bin ich dann. Und dann sagen wir mal, ja, der da drunter ist, sein Gesicht ist, sein Antlitz ist verätzt, aber er ist ein wahnsinnig cooler Liebhaber. Also würde ich mir dann noch drauf schaffen natürlich, damit ich noch irgendwas, damit ich noch durch andere Sachen glänzen kann als durch meine Optik. Naja, mein Platz 5 ist der Pürierstab auf jeden Fall, der Geräte, vor dem man Respekt hat, der große 5. Dein Platz 4?
Kann ich gut verstehen. Platz 4 bei mir, das Bolzenschussgerät.
Das hat doch niemand. Wer hat denn, doch. Kennst du jemanden, der ein Bolzenschussgerät hat? Kennst du nicht? Nein, kennst du nicht.
Ein Kumpel von mir hat noch eins.
Wirklich? Eins von früher.
Ein Bolzenschussgerät, mit dem man so wirklich richtig powermäßig Sachen reinballern kann. Also wenn du das jemand an die Stirn hältst, dann ist auch Feierabend.
Bolzenschussgerät hast du doch nur, wenn du Schlachter bist oder ein Serienmörder.
Oder wenn du zu Hause einen Bolzen irgendwo reinschießen musst. Ich habe auf alle Fälle mal ein Bolzenschussgerät in der Hand gehalten und ich finde, es ist man könnte auch die Flex nehmen, ist auch ein krasses Instrument. Aber ich sage jetzt mal einfach das Bolzenschussgerät, weil es ist einfach, wenn ich das höre schon, den Namen, da zuckt es schon in meinem ganzen Körper. Bolzenschussgerät. Außerdem gab es diesen Film hier, No Country for Old Men, wo der die ganzen Leute umgebracht hat mit dem Bolzenschussgerät. Ja. Und das ging ganz, ganz schnell. Einfach ein, ey, Jan, ich muss das nicht haben. Ich muss niemanden kennen, der es hat. Ich habe einfach Respekt vor dem Bolzenschussgerät. Das ist völlig legitim, finde ich.
Ja, und wenn ich habe so Respekt vor dem Bolzenschussgerät. Wenn Bolzenschussgerät eine Hip-Hop-Platte machen würde, würde ich die promoten, weil ich so Respekt davor habe vor dem.
Genau, die sind krasser als 187. So, dein Platz 4
ist tatsächlich die Flex. Ich habe mal einen Flex-Unfall gehabt, weil ich nicht so firm darin war. Ich habe gedacht, Flex, ah ja, was soll schon passieren? Und habe halt die Scheibe nicht so richtig aufgespannt und habe auch ein bisschen, ich sag mal, war ein bisschen grob. Ich habe mal versucht, ein Garagentor, ein Metallgaragentor zu zersägen. Ich habe so leichte Finn-Kliman-Tendenzen in mir, war aber nie in der Lage und auch nicht skrupellos genug, das zu kapitalisieren und irgendwie noch Immobilien zu kaufen. Da habe ich nie Bock drauf gehabt und konnte auch nicht so Leute ohne Arbeitsverträge an mich binden, die dann irgendwie ewig auf meinem irgendwie hinter mir hergelaufen sind. Ich habe das Charisma dafür nicht. Aber ich habe.
Du bist kein Leader.
Ich bin kein Leader, aber ich habe dann doch die Liebe zum elektrischen Gerät, was sehr gefährlich ist, und habe echt so Finn-Kliman-mäßig mal mich auf so ein Garagentor gestellt und wollte das zerflexen und ist wirklich die Scheibe zerbrochen und ist mir wirklich echt um die Schienbeine geflogen und hat mich Gott sei Dank nicht getroffen. Das war ziemlich gefährlich und ich habe seitdem auch die Flex, ich habe eine eigene Flex, eine Privatflex. Ich hab, bin
Böhmisch Flex.
ich bin Privatflexbesitzer, ich Flexbesitzer. Genau, und seitdem habe ich die Flex auch nicht wieder angefasst. Das ist schon fast 10 Jahre her. Ich weiß noch, wirklich Garagentor zerflext.
Auf Flex finde ich auch ein krasses, habe ich neulich benutzt beim Boot, also beim Bootsbau habe ich es benutzt. Flex ist krass, finde ich auch.
Aber nicht eine Flex, nicht diese kleinen, die man mit einer Hand halten kann, sondern schon eine, wo du zwei Hände anfassen musst, ne?
Wo du so ein Fahrradschloss mit durchsägen kannst.
Ja, das mache ich am liebsten mit einem Dremel. Also wenn ich irgendwie durch Pulheim laufe oder durch Köln, um Fahrräder zu klauen, nehme ich immer ein Dremel mit und eine Autobatterie zum Dremel betreiben. Dremel ist super, das ist wie eine kleine Flex, aber ist nicht so super gefährlich.
Stimmt, der Dremel ist gut.
Dremel ist mega geil, da gibt's so geile Aufsätze, Alter. Der Dremel ist wirklich vom Dremel habe ich keinen Respekt, deswegen kommt er nicht auf die Liste. Ich habe keinen Respekt vorm Dremel, obwohl das ein Teufelsding ist. Also wenn du mit dem Dremel, du kannst eine Verlängerung beim Dremel anschließen, dass du quasi auch so, das ist wie so eine Metallröhre und da drinnen läuft ein Bautenzug, glaube ich, oder so eine Verlängerung. Du kannst richtig über Eck dremeln und so, aber richtig mit 1200 Umdrehungen. Das ist echt hart.
Richtig. Dremel habe ich bei meiner Werbung gesehen. Ist auch immer ein kleiner Fernseher aufgebaut im Baumarkt, wo dann über den Dremel berichtet wird.
Ja, Dremel war auch eine Stadt in Ostpreußen früher.
Zwei ältere Herren davor stehen und sich das Video angucken.
Das Dremelland ist eine Region in Ostpreußen, gibt's ja alles nicht mehr. Ist ja heute alles Polen. Nee, ist, glaube ich, Litauen.
Alles verändert. Auf Platz 3 bei mir die Brotschneidemaschine, Jan. Ganz einfach. Ich habe nämlich jetzt eine und ich denke immer dran, weil die auch so stumpf ist, weil die ist noch vom Vormieter. Wenn da der Daumen mal reingeht, dann ist das eine richtig empfindliche Wunde. Ich glaube, die Brotschneidemaschine ist sozusagen die Kreissäge des kleinen Mannes. Also so fühlt sich das an für mich. Und sie ist irgendwie gefährlich, weil sie tief schneidet und stumpf und einen gefährlichen Schnitt hinterlässt.
Aber normalerweise ist sie doch nicht stumpf. Deine ist halt nur stumpf. Die ist doch nicht stumpf, eine Brotschneidemaschine.
Ja, eigentlich nicht, aber ich denke mir, dieses Schneideblatt, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn es schon relativ stumpf ist. Dabei sägt sie also wirklich wie Butter durch die Brote durch, ne? Aber irgendwie habe ich Angst davor, seit meiner Kindheit. Meine Oma hatte auch, wir waren die Platzhirsche bei uns im Reihenhaus, weil wir irgendwie schon damals eine Brotmaschine hatten. Habe ich Angst vor. Mhm. Vor allem für so perversen Typen, die einen damit quälen wollen. Keine Ahnung. Es gibt so Geräte, bei denen so Horrorfantasien bei mir aufklappen und ich denke, oh, wenn ich jetzt krass wäre, dann würde ich jemanden damit foltern. Mhm. Was ich natürlich überhaupt nicht will, weil ich überhaupt keine Ambition habe, jemanden zu foltern. Brotschneidemaschine, mein Platz 3.
Mhm, kann ich nachvollziehen. Bei mir auf Platz 3 der großen elektrischen Geräte, vor denen ich Respekt habe, ist der Rasenmäher. Und das ist tatsächlich, hängt an der persönlichen Geschichte. Ein naher Verwandter von mir hat mal einen Benzinrasenmäher gereinigt und hat gedacht, das macht er bei laufendem Motor. Da war nasses Gras unten drin und das hat dann die Rotorblätter blockiert. War ein Benzinrasenmäher, lief der Motor weiter, hat ihn auf die Seite gedreht, hat dann das Gras entfernt und was passierte?
Na?
Die Blockierung war behoben und das Rad drehte sich unten weiter. Und er hat sich einfach von der rechten Hand drei Fingerkuppen abgeschnitten.
Ah!
Anderthalb Dinger konnte man dann noch so eng nochmal so annähen, aber hatte eigentlich seitdem so ganz komische, so abgeschnittene Nägel, so drei Kai-Flaume-Finger. Der hat ja auch so ein paar Finger, die mir fehlen. Noch aus der DDR, da haben sie ihn, glaube ich. Ich weiß nicht, warum.
Bei dem kommt man hier vom Rubbellose, vom Rubbel.
Nee, auf jeden Fall habe ich immer Respekt davor und auch die Reinigung, besitze jetzt keinen Rasenmäher, aber auch die Reinigung eines Rasenmähers, da habe ich immer Respekt vor, das finde ich krass. Und Rasenmäher, überhaupt Benzinrasenmäher. Ich finde sowieso, am liebsten habe ich elektrische Geräte mit, drehende Geräte, Elektrogeräte. Ich finde alles, wo man Benzin reintun muss oder auch Öl. Bei der Kettensäge, ich habe die Elektrokettensäge hier, ich zeig's nochmal, das ist nämlich echt irre.
Nicht anmachen.
Nein, ich mach sie nicht. Siehst du das Sägeblatt hier? Siehst du, die Sägeblattführung ist auch nicht drauf. Alles ab abmontiert. Das habe ich schön
okay.
Sicherheit verstaut. Das Ding ist, ich finde, das ist ein bizarres Gerät, weil du hast einen elektrischen Motor und einen fetten Akku. Der hält übrigens fast 35 Minuten. Du musst aber auch Öl reinfüllen in die Kettensäge, damit die schön durchs Holz durchgeht. Das ist wirklich ganz bizarr. Eines der wenigen Geräte, wo wirklich schon die Grundkonstruktion einem wirklich Angst macht, weil da Flüssigkeiten und ein Motor und ein rotierendes Kettensägeblatt, das ist wirklich das absolute ultimative Respektgerät. Ist aber nicht auf meiner Liste drauf. Platz 3 ist der Rasenmäher. Bei dir Platz 2.
Platz 2 bei mir ist der Magnet auf dem Schrottplatz, weil ich habe Metall in der Hand und der ist so stark. Ich
glaub, du hast Metall in der Hand?
Hier Mittelhandknochen gebrochen.
Wie viel gewickst du denn was?
Nee, 5 Titanschrauben. Habe ich schon öfter in der Sendung erzählt. Schlägerei gewesen. 2-mal in einem Jahr den Mittelhandknochen gebrochen.
Titan, Olli.
Beim ersten Mal wurden 2 Drähte reingemacht und beim zweiten Mal in Elim in der Handchirurgie wurden 5 oder 6 Titanschrauben reingemacht.
Geil.
Und wenn das in der Nähe von Magneten ist, die springen einfach aus der Haut raus. Ich finde diesen Magneten so mächtig, wenn der so hängt und wenn der an so einem Kran ist und was der alles hochsaugen kann. Keine Ahnung wieso. Ich denke mal, wenn ich nur einen kleinen Ticken Metall in meinem Körper habe, dann saugt er das raus und
macht so ein Loch in meinen Körper. Würde das denn gehen? Würde denn Titan aus deiner Hand gezogen werden von so einem Magneten? Wahrscheinlich schon, wenn der nah genug dran ist.
Kann sein. Aber ich finde diese, also so einen riesigen Magneten und wenn die da, also finde ich irgendwie ein mächtiges Instrument.
Aber ey, ich habe öfter gesehen, du hast das noch nie erzählt. Ich wüsste das, du hast noch nie erzählt, dass du Titan in der Hand hast. In der rechten Hand?
Ja. Ich habe mich geprügelt.
Unglaublich.
Aber ich habe in der letzten Sendung schon so Schlägergeschichten erzählt. Das ist nicht gut fürs Image. Ich will darüber jetzt nicht so viel reden.
Aber Titanhand ist mega geil.
Ich bin stolz drauf.
Eisenhand. Prinz Eisenhand, Olli, der Titanhand, die unsinkbare Hand wie die Titanic, die Hand kann nicht untergehen. Aber dann doch,
ja.
bei der Jungfernfahrt von Southampton nach New York, stößt die Hand gegen den Eisberg und geht dann doch unter.
Das war wahnsinnig dumm, diese ganze Schlägerei. Und seitdem ist diese Hand hier verbogen. Und
aber ist denn,
eine derbe Narbe.
Das heißt, du brauchst aber nur einen Quarzhandschuh, weil in der anderen Hand ist sowieso Titan drin.
Ich kann damit direkt in den Vulkan rein, vorne direkt rein, in die Glut rein, kann nichts mehr passieren. Kybernetisches Gewebe über dem Endoskelett, wie bei Terminator. Tatsächlich sind da 5 oder 6 Schrauben drin und ich finde sowieso diese Macht von so einem Magneten irgendwie beeindruckend.
Kybernetisches
Gewebe? Ja, man, ich kann da auswendig noch diese ganzen Scheißfilme aus den 80ern.
Beim Endoskelett.
Terminator, kybernetisches Gewebe beim Endoskelett, das sagt er doch.
Ja, okay, weiß ich nicht, aber es ist nicht mein Film gewesen. Die großen 5 elektrischen Geräte, vor dem wir großen Respekt haben. Bei mir auf
Platz 2.
Ja, auf Platz 2. Oh, okay, jetzt muss ich abwägen. Weil eigentlich, ich würde gerne ein sehr untypisches Gerät auf Platz 1 haben. Komm, mach ich jetzt auf Platz 2. Es ist das Gerät, wo ich wirklich schon am allermeisten in fast tödlichen Situationen war, obwohl es eigentlich gar nicht so aussieht. Das Problem an diesem Gerät ist nämlich, dass man es eigentlich unterschätzt, wenn man es benutzt. Und ich habe es gerade noch vorgestern einer Kollegin auf der Arbeit empfohlen, die nämlich auch sagt, dass sie sich gerne das ausleihen möchte. Ich habe gesagt, nee, das kannst du auf jeden Fall kaufen, das brauchst du andauernd. Es ist die Stichsäge. Die Stichsäge, die kleine sympathische Freundin der Flex eigentlich oder der Kreissäge. Es ist eigentlich ein total sympathisches Elektrogerät, was auch wirklich komischerweise ewig hält. Alle anderen Geräte von mir, die ich seit vor 15, 20 Jahren gekauft habe, ich habe in Frankfurt gewohnt und da habe ich mir diese Stichsäge gekauft, weil ich mein eigenes Laminat verlegt habe in der Wohnung. Das war damals so angesagt, man hat sich Laminat, damals war Klicklaminat ganz neu, schön Laminat verlegt. Und da habe ich eine Stichsäge gehabt und habe da wirklich stundenlang mit gearbeitet und benutze die gleiche Stichsäge immer noch. Und das ist wirklich, da bin ich sehr oft schon daran vorbeigeschrammt, mir den Finger abzuschneiden. Weil dann, ich bin mittlerweile auch so riskant.
Finde ich auch krass.
Dass ich die von unten auch mal unterm Holz führe, überm Holz führe, egal. Stichsäge geht immer schön durch. Und dann auch beim Ausspannen der Sägeblätter, dann macht den Stecker nicht raus, bin so völlig nachlässig. Da ist mir schon, also.
Da kannst du auch direkt einem das Herz rausschneiden. Wenn jemand gefesselt vor dir liegt, kannst du ja einfach ansetzen mit der Stichsäge. Fieses Instrument, finde ich auch.
Ja,
ich gar nicht weiter drüber nachdenken.
Es ist tatsächlich bei mir ich hätte es fast auf 1 gesetzt, aber ich möchte auf 1 dann doch noch was anderes setzen, was keiner auf dem Schirm hat, aber wo ich wirklich immer allermeisten Respekt vor habe. Bei mir auf Platz 2 die Stichsäge, die habe ich wirklich schon, meine Stichsäge habe ich seit 20 Jahren und normalerweise gehen die Dinger immer kaputt. Ey, ganz kurz, meine elektrische Zahnbürste, ich sag die Marke jetzt nicht, das ist die zweite elektrische Zahnbürste, die nach exakt 2 Jahren, 3 Wochen nach Ablauf der Garantie kaputt geht.
Das ist wie mit dem Apple-Handy, nach einem Jahr, wenn das neue rauskommt, gehen die in den Arsch, ja.
Nach 2 Jahren, 2 Wochen später, Garantie abgelaufen. Ich gucke dann irgendwie, ob ich den Bon noch aufbewahrt habe, guck auf den Bon drauf, sehe genau, vor 2 Jahren gekauft, fuck, kaputt, Garantie abgelaufen, muss mir eine neue kaufen. Habe ich auch keinen Bock zu reparieren, ist mir zu anstrengend.
Mach wieder gekauft. Mit der Hand, also ganz ehrlich, du kriegst die Zähne nicht so sauber wie mit der Hand. Keine elektrische Zahnbürste.
Ja, weil du hast eine Titan.
Ich fühle mich immer
du hast mit so
viel sauberer,
wenn deine ich Hand mit der kann Hand so mache. Schnell putzen mit Ultraschall, weil der Titan drin ist bei dir.
Genau.
Du kannst auf deine Hand
Gewebe über ein Endoskelett.
Auf deinen Zeigefinger kannst du bestimmt so einen Philips Sonicare Aufsatz drauf machen und dann vibriert er in Ultraschallgeschwindigkeit.
Super schnell. Nee, ich bin kein Freund von elektrischer Zahnbürste. Habe ich auch ein paar Mal versucht. Irgendwann ist sie wieder schmutzig, ist dirty, da hat man die nicht richtig sauber gemacht.
Du musst die halt ausspülen dafür nutzen.
Ja, ach nee. Du, mit der Hand ist immer noch am besten. Schön, mein Platz 1.
Ja, der große 5 Geräte.
Von dem ich immer, dieses Gerät, was ich nachts auf Facebook sehe, ich habe den Namen nicht. Es ist keine Schrottpresse. Leute werfen Sachen rein, so Zahnräder, wo so Sachen ineinander zusammen, diese fiesen Dinger, wo man alles reintut. Wenn ich das nur sehe, dann bei mir alles zusammen. Dieses Gerät, was so aus 2 Wellen besteht, und da schmeißen Leute alles rein. Da kannst du eine Kuh reinwerfen und die ist innerhalb von 10 Sekunden feinstes Ragout. Das ist ganz fies, finde ich. Dieses Gerät. Und ab und zu, wenn man nachts nicht schlafen konnte, also ich habe ja aufgehört mit Social Media, dann habe ich mir diese Videos auf Facebook angeguckt und da kam immer ein Video von irgendwelchen bescheuerten Freaks, die in dieses Gerät alles reingeworfen haben und dieses Gerät hat alles zermalmt. Es ist ein unerbittliches, mechanisches Monster, was alles in Dutt macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, und nur so
das
Billard,
ist eine Art Schrottpresse,
so Billardkugeln oder sowas. Aber Billardkugeln, das geht dann immer nicht oder das dauert dann ewig oder Luftballons oder so Silikonverpackungen, das funktioniert dann immer nicht so richtig. Aber da denke ich auch mal, wenn ich das Gerät sehe, wenn man da mit dem Fuß reingerät, dann weiß man genau, wie seine letzten, weil wenn man das sieht, weiß man schon genau, wie die letzten 5 Sekunden seines Lebens aussehen.
Ah, das ist so zap,
zap, zap, zap, das ist so reingezogen wie in so eine Pasta-Maschine. Zap, 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 zap.
Also ein metallisches Monster aus 2 Winden, die ineinander zusammenlaufen, also und da wirft man es rein und da wird alles zermalmt. So eine erbarmungslose Maschine ist für mich der größte Albtraum.
Aber
ist wirklich auch ein Albtraum, dass man da reinfällt oder dass einer da reinwirft. So ein italienischer Mafia-Boss, weil er genervt ist, weil die Sendung nicht gut genug war.
Wenn italienischer Mafia-Boss bei Spotify Italia irgendwie die Söhne von irgendeinem Paten, ja, mein Sohn arbeitet bei Spotify, was macht er denn? Ja, wenn die Sendung nicht gut genug wird, dann schmeißt er die Podcaster in so einen Schredder rein.
Ein Schredder, genau. Ein fieser Schredder.
Ja, erlaubt das denn die Spotify International Policy? Ja, ja, also wir haben ja jetzt nichts Gegenteiliges gefunden. Wir lassen erstmal laufen, bis einer klagt.
Aber Ken, du weißt, welches Gerät ich meine.
Du hast bei deiner Liste, du hast nur Sachen genommen, die nicht im Haushalt sind. Ich habe jetzt nur Dinge genommen, die ich jetzt auch wirklich selber benutze. Naja.
Das ist der Unterschied zwischen uns. Bei mir sind es,
Think Big,
ich will diese all die Geräte, die ich aufgezählt habe, will ich nicht in meiner Wohnung haben, außer die Brotschneidemaschine.
Bei mir sind es die Dinge, die im Werkzeugschrank schlummern und wo ich Angst habe, dass sie mich nachts im Bett erwischen. Von der Flex erwischt oder sowas. Wenn die Flex lebendig wird. Nachts.
Ja. Ich habe aber auch Angst einfach von Zimmermannshammer. Weil ich denke immer, die spitze Seite, wenn der damit einer volle Pulle in den Kopf haut, ist auch richtig fies. Ich
hab
auch
so. Aber das Ding ist, es tut ja nur, das ist ja das Schöne am wenn du einen Schlag auf den Kopf bekommst. Ist ja nur der Knochen, der weh tut. Das Gehirn hat ja keine Schmerzrezeptoren. Da tut nur die Schädeldecke weh. Dass, wenn das Gehirn getroffen ist, merkst du nicht.
Was ist dein Platz 1?
Mein Platz 1 ist ein Gerät, weil wenn es viele Leute lachen und gerade Elektriker werden lachen. Aber ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor diesen kleinen Minischraubenziehern, die auch gleichzeitig Phasenprüfer sind. Die haben so
Phasenprüfer.
Nicht ein Phasenprüfer, ist ja nochmal ein extra Gerät. Also die kleinen Schrauben, mit denen man diese kleinen Schraubenzieher mit einem oft durchsichtigen Griff, wo so eine kleine Leuchte eingearbeitet ist, mit der macht man die.
Hast du Angst?
Mit der macht man die Steckdosen auf zum Beispiel und prüft dann, ob Wumms drauf ist. Und
dann musst leuchten du immer, die hinten, wenn
genau,
da Wumms drauf
ist. Dann musst du mit dem Daumen drauf drücken auf dieses Metallding, dann schließt sie irgendeinen Kreis und dann leuchten die. Und ich denke jedes Mal, wenn ich da hinten das Metallding berühre, kriege ich gleich eingewischt. Und das denke ich wirklich seit 30 Jahren, seit mein Vater mir zum ersten Mal gezeigt hat, wie man eine Steckdose aufschraubt und mit dieses Gerät halt benutzt. Und ich finde, ich habe 5 von diesen Dingern, weil ich die immer irgendwie zwangsmäßig so unterbewusst weglege, weil ich nicht möchte, dass ich sie wieder benutze. Und jedes Mal, wenn ich eine Steckdose aufschraube, denke ich, ja fuck, wo ist denn jetzt das Gerät? Kauf mir ein neues. Für irgendwie 1,99 im Obi. Und ich denke, jedes Mal ist mir das nicht wohl. Und es kann doch nicht sein, dass da nichts passieren kann, wenn man damit mal in so ein Loch reingeht und guckt, ob das leuchtet. Ich habe da immer Respekt vor. Überhaupt vor Strom. Ich habe mal, glaube ich, eine Joko und Klaas-Sendung abgesagt, weil die irgendwelche lustigen Elektroschock-Spiele oder sowas gemacht haben. Ich gehe auch nicht in Sendung von Joko und Klaas, weil ich immer denke, dass die Elektroschock-Spiele machen.
Elektroschockspiele finde ich auch scheiße. Absolut.
Würde ich mir vertraglich zusichern lassen. Wenn ich da jemals in eine Sendung gehe von Joko und Klaas, würde ich mir vertraglich zusichern, ich mache keine Elektroschockspiele. Mache ich nicht.
Kann ich verstehen, obwohl der Phasenprüfer an sich eigentlich eine relativ, habe ich schon ein paar Mal benutzt, finde ich, ist ein solides Instrument, was man benutzen kann.
Habe ich zu viel Respekt? Habe ich Respekt vor. Weil man weiß nie. Da ist das irgendwie Haarriss im Phasenprüfer. Das ist so eine. Hausexplosion, Gasleitung war offen und es waren Haare.
Aber das haben wir als Kinder, also ich glaube, hier besonders eingeprägt bekommen, niemals irgendwie einen Föhn in der Nähe von der Badewanne haben, weil es auch erbärmlich ist. Du stirbst dadurch, dass du mit dem Messer versuchst, einen Toast aus dem Toaster zu holen und dann dir einen Schlag holst. Deswegen, vor Respekt, das war das, was man mir eingeprägt hat, also vor Strom musst du Respekt haben.
Ja,
das
genau.
Hat man mir so eingeprägt.
Vor Strom und vor der gestrengen Hand des Vaters musst du Respekt haben, weil du weißt nie, wann es zuschlägt.
Richtig, aber vor allem vor Strom. Deswegen habe ich da auch immer noch großen Respekt vor all diesen Sachen.
Geht mir auch so. Und mal ganz kurz ein Shoutout an alle Handwerker da draußen. Ich habe in der letzten Woche so ein paar Handwerkererfahrungen gemacht. Also erstmal privat, weil ich jetzt überhaupt in der Motorsägenwelt unterwegs bin. Da trifft man sich, da reden wir über Motorsägen. Da zeigt man sich mal die Kabeltrommel, die man irgendwie von der Arbeit geklaut hat. Ich habe letzte Woche, hat mir ein Handwerker, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, war ein Meister, hat mir gezeigt, eine Kabeltrommel hat aus dem Betrieb geklaut. Und die hat er deswegen geklaut, weil der Chef wollte die wegschmeißen. Hat er gesagt, nee, ist doch noch gut. Und habe ich das ernsthaft gesehen, wie jemand eine kaputte Kabeltrommel, wo das Kabel durch war, nochmal mit so einem Isolierkabel, der hat quasi das abisoliert und hat ihn mit isoliert, also das Kabel war durchtrennt an der Stelle, wo man eigentlich sagen kann, kannst du wegschmeißen. Der hat ihn aber mitgenommen und hat das einfach repariert mit Isoliertape, hat also quasi das Innere von diesem Stromkabel genommen,
aufgemacht,
hat dann die Dinger wieder verbunden und hat das isoliert. Und
neu isoliert,
Das sieht derart scheiße aus, ist derart Wahnsinn.
Aber es ist doch noch gut. Ist doch noch gut, ist doch noch gut, ja. Warum denn nicht?
Nee, echt nicht, mach das nicht. Kabeltrommeln sind mittlerweile erschwinglich. Muss man sich nicht mehr vom Betrieb mitnehmen, und weil die kaputt gegangen ist. Würde ich einfach wegschmeißen, echt.
Vor allem jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemie. Zu Hause sitzen und dann stirbt man, weil der Föhn ins Wasser in die Wanne fällt. Richtig beschissen. Passt gut auf. Das ist die Message von den großen fünf, die wir hatten. Das waren
die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, und ich muss ganz kurz mal eben auch nochmal einen Shoutout an alle Mitarbeiter in Baumärkten rausgeben, die jetzt wirklich, glaube ich, die Zeit ihres Lebens haben. Die ganzen Wichser aus der Privatkundenwelt müssen draußen bleiben. Nur die geilen Typen mit dem Gewerbeschein kommen rein. Die wissen genau, was sie wollen. Die kaufen keine kleinen Mengen. Die stehen nicht wie so eine Oma irgendwie mit dem Portemonnaie an der Kasse vorm Schraubenregal und fragen, welches Gewinde auf die 13er Mutter passt oder sowas. Im Baumarkt ist das Schlimmste, was du als Baumarktmitarbeiter machen kannst, ist Kunden beraten und sagen, in welchem Gang irgendwie der Lack steht. Das machst du den ganzen Tag 800 Mal und das fällt ja jetzt alles weg, weil die alle mit Click und Collect online bestellen müssen. Und das gibst du denen einfach am Rolltor hinten an der Säge, wird das einfach alles rausgestellt. Dann müssen die ihren Bon vorzeigen, ciao. Und nur die geilen Typen im Gewerbeschein kommen rein. Und auch nur die kriegen... Warum ist das eigentlich so, dass die geilsten Bäcker am Baumarkt sind? Es riecht immer geil und diese Wichser beim Bäcker, die machen immer Waffeln. Dass die Waffeln.
Weil das immer ein Kumpel ist vom Typen, der im Baumarkt
arbeitet. Nee, aber hier
mein Schwager Schorsch, der macht super Brötchen. Lass den mal hier so einen kleinen Stand machen.
Nee, das sind immer Ketten. Also im Rheinland sind es immer Ketten, die normalerweise so mittelmäßig gute Brötchen machen. Aber im Baumarkt haben die nochmal so Deluxe-Filialen, so Flagship-Filialen von Kettenbäckereien, wo immer Waffeln gebacken werden. Da kriegst du noch eine Rückenmassage, da werden dir noch Gelnägel an die Füße geklebt. Das ist alles im Baumarkt, das ist mega geil. Es riecht immer nach ganz warmen Brötchen. Viel besser als die Bäcker, obwohl es die gleiche Kette ist. Sonst überall. Warum ist das? Ist egal. Weiß man
nicht. Ich glaube, es ist ein urbaner Mythos. Aber vielleicht, ich überprüfe das mal, ob die wirklich besser sind.
Also Shoutout an alle Baumarktmitarbeiter. Ihr habt es nicht leicht gehabt bislang, aber jetzt Pandemie ist eure Zeit. Der Baumarkt für euch alleine. Würde ich übrigens, statt mich bei Karstadt Kaufhof einschließen zu lassen, zwischen den Leitz-Ordnern und den S-Oliver-Jacken, und irgendwie den Jack Jones Jeans, möchte ich gerne mal wirklich so eine Nacht im Baumarkt. Einfach allein an der Säge ein bisschen rumspielen, MDF-Platten zusägen und die Reste einfach wegschmeißen.
Ich hätte gerne einen Freund, der Filialleiter ist im Baumarkt, dass wir nachts da rein können.
Ja, bei Lehrern ist das ja so, dass sie, wenn sie mit dem Hausmeister per Du sind, dass sie mal einen Schlüssel für die Turnhalle bekommen, damit irgendwie eine Party machen dürfen oder sowas. Ja. Auf dem Mattenwagen. Aber gibt's, wenn du mit dem Baumarkt Filialleiter per Du bist, dass er mir nachts mal einen Schlüssel überlässt. Olli, aber kack nicht in die Pflanzen.
Finger weg vom Lehrermist. Die großen fünf einflussreichen Berufe von Leuten, mit denen wir gerne befreundet werden. Das machen wir nächsten Sonntag.
Ey, ganz ehrlich, ich habe Olli einen Schlüssel gegeben für den Baumarkt. Der hat wieder den Seramist-Sack gefickt.
Und zwei Weber-Grille fehlen. Ich habe ihm gesagt, der Weber-Grill, der muss verkauft, der ist zu verkauft, den kannst du nicht.
Wieso fehlen denn zwei? Wieso denn jetzt, warum hat er denn die zwei mitbekommen? Ja, Ollis letztes Nachts mit dem Einkommen, mit dem dicken Palettenwagen, ist er nachts in die Stadt gefahren.
Eins, ja, genau. Und eins war für vegan und eins war mit Fleisch. Muss getrennt werden.
Ich weiß, es gibt in der Baumarktwelt Leute, die Schindluder treiben. Ey, ich hab ganz ehrlich, ich hab vor den Gardena-Schläuchen, da hab ich schön irgendwie mit dem Taschenmesser, hab ich bei der Hälfte der Charge einfach schön am Ende an der Schlauchrolle einfach den Schlauch aufgeschlitzt.
Hab ich für dich gemacht. Mein Opa hatte damals einen Freund in Hamburg bei Hagenbecks Tierpark. Ich durfte mal umsonst in den Zoo. Das war das Größte für mich. Wirklich? Da dachte ich, mein Opa ist irgendwie sowas wie Mafia-Boss, das sein Freund hatte. Da war das ein ganz normaler Tierwärter. Aber ich durfte durch den Nebeneingang rein.
Warst du bei Hagenbeck noch zu einer Zeit, als noch Völkerschau gab?
Nee, gab's nicht mehr. Ich war die Völkerschau. Ich wurde dahingestellt.
In die alten Völkerschau-Käfige. Ist ein noch nicht hinreichend aufgearbeitetes Kapitel von Hagenbecks
Absurd.
Tierpark.
Absurd. Ich finde auch, das ist eine ganz... Können wir in Ruhe nochmal in der nächsten Sendung drüber reden. Ja. Völkerschau mit Menschen, die ausgestellt wurden. Völlig absurd. Aber es ist lange her. Wir reden bestimmt nochmal drüber. Wir wünschen euch erstmal eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder da wart und zugehört habt.
Die nächste Völkerschau hier bei Spotify ist am Mittwoch in der Boomer-Cringe-Ausgabe. Zwei Vollidioten stellen sich in Käfige und lassen sich angucken und mit Popcorn beschmeißen. Das sind dann wir und bis dahin bleibt gesund. Liebe Grüße an den Baumarkt, auch an alle Kunden, auch an die...
Ich wollte noch sagen, Larry King ist gestorben. Ja. Bin ich mal getroffen im Schuhladen. Egal, erzähl ich auch nächstes Mal.
Ja, und ich möchte auch noch gerne auf die Mitarbeiterin an der Selbstbedienkasse aufmerksam machen, die auch kein leichtes Leben haben. Deren Job ist nämlich gleich 6 Kassen im Blick zu behalten. Und das sind so die kleinen Hausmeister-Mentalitäten. Wer macht das eigentlich in diesen... Gibt es da eine spezielle Qualifikation? Wir bauen da 6 Kassen hin, damit die Leute selbst abkassieren. Aber wir stellen
eine Person, die ganz
streng guckt und gerade bei kleinen Bestellungen immer besonders misstrauisch ist. Ich werde da andauernd angehalten.
Egal. Ist ein Scheißjob. Mittwoch sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe übrigens nur ein Bier getrunken. Ich lalle jetzt am Ende, weil ich wirklich einfach, ich bin wahnsinnig kaputt. Ich bin Homeschooling, Homeoffice, fucking Arbeit. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich gehe jetzt mit den Kindern in den Wald. Das ist keine Ankündigung einer Straftat.
Also, Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi. Bis nächste Woche. Tschüss.